From the makers of Blood Simple and Raising Arizona, a world where nothing is what it seems to be. Leo, is he still the boss?
The day I back down from a fight, Casper's welcome to the rackets, this town, and my place at the table.
Casper, can he muscle in?
I'm sick of taking a strap from you, Leo. And I'm sick of the high hat.
Tom, would he sell out a friend?
You shouldn't be confronting Jenny, Casper. That's what I've been trying to tell you.
I can still trade body blows with any man in this town. Except you, Tom.
And Verna.
Verna, is she Leo's girl?
What did you tell Leo?
I told him you were a tramp and he should dump you.
I want everybody to be friends. You, me, Leo, the Dane.
You know who I am?
The Dane. Has he got it figured?
You dumping Leo for the guy who put a bullet in your brother?
Bernie, will he turn the tables?
Don't smart me. I want to watch you squirm. I want to see you sweat a little.
All you gotta do to show your friend is give me Bernie Burn Bum.
Tommy, you can't do this. You don't bump guys. It's not right, Tom. I can't dump.
Two of us have faced worse odds.
Never without reason.
I thought you said you didn't care about Leo.
I said we were through. It's not the same thing.
I'm talking about friendship. I'm talking about character. I'm talking about ethics.
Hallo und herzlich willkommen zu Spielfilmen Episode 3 beziehungsweise die Coen Brothers Episode 1. Episode 1 von, ich glaube, 6, wenn wir uns das richtig durchgerechnet haben. Also, dies ist der Auftakt zur großen Coen Brothers Reihe bei Spielfilmen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Dennis Bastian. Hallo!
Sorry, Patrick, meine Nichte ist kurz reingekommen. Guten Abend, ja. Die hatte kurz den Kopf durch die Tür gesteckt. Meine Nichte ist kurz zu Besuch. Aber das soll uns nicht aufhalten. Einen wunderschönen guten Abend.
Wir können auch diesen wunderbar charmant verpatzten Anfang drin lassen.
Ja, ich bin dafür.
Natürlich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe aber, du hast deine Nichte diese Filme nicht mitgucken lassen, über die wir heute Abend sprechen.
Sie musste mir sie erklären.
Ah, okay. Denn wir reden ja tatsächlich über zwei Filme, die nicht mehr, aber ehemals mit FSK ab 18 Jahren Freigaben gestraft waren, weil sie so brutal sind. Und ein Film, bei dem das eben nicht so war. Nämlich der zweite, über den wir heute Abend sprechen. Also, erster Teil unserer Coen Brothers Reihe mit Blood Simple aus dem Jahr 1984, dann Raising Arizona, beziehungsweise zu Deutsch Arizona Junior aus dem Jahr 1987 und wir schließen für heute Abend ab mit Miller's Crossing aus dem Jahr 1990. Und ich würde sagen, wir freuen uns sehr drauf. Oder, Dennis?
Warum das oder, Patrick? Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also, wir haben ja, als wir uns die Wachowskis ausgesucht haben, haben gesagt, oh, wir sind ja eigentlich großer Fan von denen und haben dann so während der zwei Episoden gemerkt, dass das gar nicht so zutrifft. Aber bei den Coens waren wir, denke ich, schon sehr, ja, motiviert, das zu tun, weil wir eigentlich schon so, also die Coens sind, glaube ich, so, wenn du so in, ich sag mal, in Film-Twitter oder allen so, ich sag mal, in der Filmwelt so sind das so, glaube ich, die beständigsten Filmemacher, die es gibt. So, ich glaube, es gibt wenige, die wirklich sagen, oh ja, ich bin ein großer Fan von denen. Aber wenn du so drüber nachdenkst und so die Filmografie durchgehst, denkst du, ja, eigentlich machen die nur geile Sachen. Oder zumindest der Großteil.
Ja, und tatsächlich, also ein Brückenschlag nochmal inhaltlich auch zu den Wachowskis kann ich für mich ziehen. Sie waren schon prägend, also zumindest für meine filmische Sozialisierung. Also ich glaube, zu den prägenden Filmen kommen wir erst maßgeblich in der nächsten Episode, möchte ich mal sagen. Dann so Barton Fink aufwärts. Aber ähnlich wie bei den Wachowskis haben sie eben auch sowas bei mir zumindest so eine Epiphanie ausgelöst. Ein Moment der Erkenntnis, dem ich dachte, boah, sowas geht im Kino? Ist ja toll. Hast du auch einen persönlichen Bezug? Und wann geht der los?
Ja und nein. Okay. Ich habe Fargo ziemlich früh gesehen und fand den halt so der offensichtlichste Coen-Film wahrscheinlich. Und fand den super, aber ich sag mal so, meine Anfangszeit war so ein bisschen, ja, ich sag mal, stolperhaft. So, Big Lebowski konnte ich damals so, alle in meiner Klasse waren halt so der absolute Fan, oh, Kultfilm und so weiter. Und alle haben Kalua gekauft und sich White Russians gemixt auf jeder Feier. Oh, ja. Und ich habe den damals gesehen und sagte, nein, danke, aber kommen wir irgendwann später zu. Bei mir war es wirklich so, also ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen, aber ich würde die Coens bei mir nicht als prägend sehen. Einfach nur, weil ich sie so wirklich nicht früh, ich habe viel von denen gesehen, aber nichts davon wirklich geliebt. Mhm. Und das hat dann, glaube ich, erst so, als ich No Country for Old Men gesehen habe, im Kino, so geändert. Dann habe ich so nach und nach nochmal alles nochmal geschaut, weil ich hatte Man Who Wasn't There, habe ich gedacht, ja, war gut, aber ich konnte mich an nichts erinnern. Und dann habe ich nochmal so alles nach und nach aufgeholt und gemerkt, wie großartig ich die eigentlich finde und wie stark die sind und wie konstant stark die eigentlich sind, mit vielleicht auf ein, zwei Ausnahmen. Ja, und eins der Highlights, was ich da entdeckt habe und was ich wirklich lieben gelernt habe, da sprechen wir heute auf jeden Fall drüber.
Ja, ich bin auch relativ spät zu Blood Simple gekommen. Ich meine, jetzt habe ich nur einen persönlichen Brückenschlag, inhaltlichen geschlagen für uns. Aber natürlich muss man sagen, wir reden wieder über ein Geschwisterpaar. Also insofern, es gibt so noch eine viel offensichtlichere Analogie zwischen diesen beiden Filmgruppen, Filmemachern, über die wir sprechen. Also, Coen Brothers, wir starten mit Blood Simple. Blood Simple, der Erstling aus dem Jahr 1984. Gedreht bereits 82, produziert, also will heißen, nachvertont, geschnitten und so weiter. 83, dann released im Jahr 1984. Überwiegend privat finanziert, muss man sagen. Coens sind eben rumgelaufen und haben einen selbstgedrehten Trailer in der Nachbarschaft quasi rumgezeigt und auch bei möglichen Business-Partnern, der eben den ein Mord, der ja an prominenter Stelle platziert ist, eben zeigt, und haben gesagt, okay, und um den Rest des Films zu sehen, musst du uns Geld geben. Und das haben eben viele Menschen gemacht. So sind sie zu dem Geld gekommen, um den Film zu drehen. Viele Debüts dabei. Barry Sonnenfeld, ich glaube, auch für Carter Burwell, der erste Score, sollten auch viele folgen. Roderick Janes gibt es nicht, der den Schnitt hier für den Schnitt verantwortlich ist. Das ist einfach ein Pseudonym der Coens, dass sie sich immer wieder zunutze machen. Und auch für Frances McDormand, die weibliche Hauptrolle spielt, das Schauspieldebüt. Partnerin von Joel Coen.
Der mit der Mähne. Joel, ja.
Doch durchaus erfolgreich, großen Preis der Jury in Sundance gewonnen. Ja, dann in den späteren Jahren, ich glaube, in unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Aber das, was wir heute als Director's Cut kennen, ist auch der in HD vorliegt, den wir mittlerweile alle gucken. Der ist eine etwas gekürzte Version im Vergleich zur Kinofassung, enthält aber zum Beispiel den Original-Soundtrack. Sie hatten, glaube ich, ein bisschen rechtliche Probleme mit diesem Four-Top-Song, It's the Same Old Song, der, glaube ich, dreimal gespielt wird im Film. Die mussten sie dann phasenweise austauschen für die VHS-Veröffentlichung. Und jetzt haben sie, glaube ich, mittlerweile den Film mit Blood Simple, The Director's Cut, den sie immer haben wollten. Der hieß in Deutschland Blood Simple, eine mörderische Nacht, alternativ Blut für Blut. Und ich glaube, wir sollten grundsätzlich vorausschicken, wir spoilern die Filme. Wir sind jetzt nicht der Podcast. Es gibt ja auch befreundete Formate, die sich gerne so komplett an der Handlung entlanghangeln und irgendwie Szene für Szene durchanalysieren. Das machen wir jetzt nicht. Also es wird nicht so brutal gespoilert im Sinne von so, und dann macht er dies und das und so und haarklein nacherzählt. Aber natürlich, wir schrecken nicht davor zurück, auch Sachen zu nennen, positiv wie negativ kontextualisiert, die spät im Film erscheinen. Also wer komplett unbefleckt reingehen will in den Filmgenuss, der sollte vielleicht das Hören dieser Podcast-Episode auf ein späteres Mal verschieben. So, kurz zur Handlung, ist ein Thriller. Frances McDormand spielt die Hauptrolle, spielt Abby. Abby ist verheiratet liiert mit Julian Marty. Sind die verheiratet? Ich glaube, sie sind verheiratet.
Ich habe so verstanden, dass die verheiratet sind.
Ja. Hat aber eine Affäre mit Ray, der eben unter anderem auch für Julian arbeitet. Und Julian, ihr Mann, hat eben einen Privatdetektiv auf Abby angesetzt und der hat eben rausgekriegt, dass sie ein Verhältnis hat. Und ja, wir haben eigentlich so eine klassische auch Noir-Konstellation, figürlich, narrativ, aus der entwickeln sich dann, möchte man sagen, mörderische Konsequenzen. Und am Ende weiß eigentlich niemand, wer mehr wem er oder sie trauen sollte. So. Ich glaube, vage genug, um noch so ein bisschen Freude dran zu haben an dem Film.
Oh ja, absolut.
Wann hast du Blood Simple das erste Mal gesehen? Was war dein Eindruck?
Das war auf jeden Fall eine, wo ich, den ich so, ja, tief in der, also ich würde jetzt spontan sagen, vor knapp 10 Jahren oder so vielleicht das erste Mal gesehen. Und ich war nicht so angetan damals. Ich habe mich da vielleicht so ein bisschen ich meine, man merkt, klar, es ist ein Debüt, Indie-Film. Und vor 10 Jahren habe ich mich dann von sowas noch mal ein bisschen mehr anstecken lassen. Oh, okay, ja, gut, hier wäre mehr möglich gewesen. Und keine Ahnung, hangel mich dann manchmal so entlang an verpassten Möglichkeiten. Hab den aber jetzt dann noch ein zweites Mal gesehen und fand den richtig, richtig stark. Also das ist ein super Debüt. Du hast eben schon gesagt, genau, die haben sich, ja, die Finanzierung dafür über ein Jahr lang erbettelt sozusagen. Ich meine, es ist halt so in der Indie-Szene, du musst halt einfach rumgehen, musst sagen, bitte gib mir Geld, bitte gib mir Geld. es gab so einen Bericht, wo jemand dann nach Following jemand erzählt hat, wie Chris Nolan auf den ganzen Festivals gesagt hat, hier, ich will Memento machen, bitte, ich brauche Geld, bitte, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Und das, ja, manche können das gut, manche können das weniger gut, aber das, also sie haben das auch hier, sie waren mit Sam Raimi gut befreundet. Joel Cohen war auch Assistant Editor oder Director bei Evil Dead zumindest.
Ja, sowas.
Die haben ja so eine kleine, ich sag mal, so während der Anfangszeit noch so gemeinsame Freundschaft. Und so, das merkt man dann auch so, gerade so, ich sag mal, von der Kameraarbeit her, von Barry Sonnenfeld, was sie sich dann da bei Sam Raimi ein bisschen abgeguckt haben. ich finde den, ich bin beeindruckt, wie, wenn du hast eine simple Story, aber ich glaube, du siehst hier einfach schon, was für ein Mordstalent die haben. Weil erstmal so kein Fett, wirklich sehr, sehr schön erzählt, effektiv erzählt. Mhm. Kein, oh, okay, gut, jetzt so der heutige Filmmacher wird das rausschneiden. Ich meine, man hat es am Director's Cut gesehen. Mhm. Da ist jetzt nicht viel an. Der ist kürzer. Das ist einfach so, okay, gut, das können wir ein bisschen weg, das können wir ein bisschen wegmachen. Aber ist jetzt nicht groß, dass irgendjemand sagt, okay, ja, hätte man noch ein bisschen mehr ändern können und das noch wegpacken, das noch wegpacken. Der ist einfach sehr schön erzählt. Das ist eine wunderbare Bildsprache, die wissen schon direkt, also es ist ja quasi so der, ich sag mal so, Prototyp oder Vorgänger von No Country for Old Men, dass sie einfach auch hier super Spannung erzeugen, einfach und da schon so ein gutes Händchen für haben. Ich war sehr angetan davon. Der Cast ist super, schon so der leichte Cone-Humor ist drin. Also wenn so die Kamera über die Bar geht und plötzlich liegt irgendeiner ist halt, einer von diesen Bargästen ist betrunken, liegt auf der Bar drin, die Kamera fährt auf ihn zu und fährt dann einfach so, als ob nichts gewesen ist, wieder über ihn drüber. Und das sind einfach, einfach sehr schöne Momente. Ja, also ich bin sehr angetan davon. Ist so Top 5 Cone, würde ich jetzt nicht für mich sagen, aber als Debüt sehr, sehr effektiv und sehr spannend und funktioniert für mich heute auch immer noch genauso gut, wie er wahrscheinlich damals für viele Festivalgänger zum ersten Mal funktioniert hat.
Aha, gut. Das freut mich ja erstmal, da bin ich erleichtert. Andererseits bin ich nicht erleichtert, weil ich habe schon sowas, und das habe ich jetzt beim Wiedersehen eben auch gemerkt, ich habe schon ein bisschen prophylaktische Minderwertigkeitskomplexe in dem Sinn, dass ich das Gefühl habe, dem Film nicht wirklich gerecht werden zu können. Denn einerseits hat er natürlich schon so all die Attribute eines typischen Debütfilms, er ist ab teilweise etwas unordentlich, er ist messy, also so im besten Sinne, er ist einfach stilistisch auch all over the place teilweise, und man merkt eben schon noch, dass sie auch ein bisschen, naja, nach ihrer Handschrift suchen. Was gut ist, was wir eben bei Bourne so auch so ähnlich hatten, dass eben ein ums andere Mal eben auch der Eindruck entsteht, okay, die wollen jetzt einfach auch so ein bisschen angeben mit dem, was sie können. Und du sagtest ja vorhin auch schon, die Raimi-inspirierten Kamerafahrten sind da. Wir haben ein paar oft, also unmotivierte Close-ups, auf den ersten Blick möchte man meinen. Sachen wie, sie scheinen eine große Obsession zu haben mit menschlichen Füßen. Das ist mir jetzt auch immer wieder aufgefallen, auch bei den beiden anderen Filmen, über die wir sprechen, dass sie eben Close-ups von Füßen zeigen. Schlimmer noch als bei Tarantino und bei Randy Harlan. Also das ist irgendwie schon sehr präsent. Was wollte ich sagen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dem Film nicht gerecht werden zu können, in dem Sinn, dass ich Angst davor habe oder ein bisschen Sorge davor habe, ihn zu sehr zu loben, total über den grünen Klee und zu sagen, das ist irgendwie ein absolutes Meisterwerk seiner Art. Alle bitte gucken, und dann gehen Menschen, die diesen Film vielleicht nicht gesehen haben, da raus aus dieser Sehempfehlung und aus dem Seherlebnis und sagen, ja, so richtig toll war der nicht. Also No Country for Old Men ist besser und Fargo ist besser und Big Lebowski ist besser und was weiß ich. Die anderen Thriller der Coens. Andererseits, der ist schon sehr, sehr großartig. Also der hat mich komplett gepackt. Ich war richtig gehend verliebt in die Dramaturgie, in die Besetzung, in die verspielte Ästhetik. Das ist echt für mich, also gerade im Kontext des Wissens, das ist ein Debütfilm, absolut erstaunlich, was die hier abgeliefert haben. Und das wirklich beginnt mit den Opening Credits, mit dieser Konversation. Also wir haben den Cast so gar nicht erwähnt. Also namentlich John Gett spielt Ray. Also Ray ist der Geliebte von Abby, die gespielt wird von Frances McDormand. Die haben wir schon erwähnt. Dana Dyer ist ihr Ehemann. Und M. Emmett Walt ist der hier. Das Private Eye.
Ja. Genau.
Da gibt es auch einen Barmitarbeiter Maurice, der auch noch eine kleinere Rolle hat. Und das war es im Grunde. Ich glaube, das ist so die Kernbesetzung. Ich finde den schon sehr großartig. Also das ist kein perfekter Film, aber ein Film, in dem ich mich jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, komplett Hals über Kopf verliebe. Da passt einfach für mich alles. Das wirkt so klein, aber irgendwie hab doch sicher, teilweise eben, wie schon gesagt, ein bisschen verspielt, aber niemals so in so nerviges Debütfilmgetue abdriften, sodass ich das Gefühl habe, okay, so Everything in the Kitchen Sink, einfach mal reinschmeißen, was wir irgendwie alle so für Ideen haben. Jetzt haben wir irgendwie 10 Jahre darüber nachgegrübelt, jetzt müssen wir das alles machen. Man merkt eben schon, die verausgaben sich nicht komplett. Also die halten schon doch so ihr Pulver ein bisschen zurück und verschießen nicht alles. Die Geschichte ist sehr, sehr, wie du es schon sagtest, da ist kein Gramm Fett dran. Das ist, die ist nicht geradlinig in dem Sinne, dass sie nicht, dass es kein Hin und Her gibt. Also die ist schon sehr twisty. Also die hat sehr viele narrative Hakenschläge. Aber sie ist sehr pragmatisch erzählt, ohne wirklich irgendwelche überflüssigen Füllszenen, von denen man denkt, also Momente, oh, auf die hätte ich jetzt verzichten können. Und das ist einfach irgendwie vielleicht auch einfach nur eine inhaltliche oder eine ästhetische Spielerei. Also wirklich, wirklich toll. Klein, ja, und es tut dem Film auch sehr gut, dass er eben nicht mit einem fetten Budget prahlt, dass es eben keine spektakuläre Action gibt. Hm. Ich glaube auch, man hat auch das Gefühl, auch beim Score von Carter Burwell, der hat irgendwie für den überwiegenden Teil der Orchestrierung nur ein Klavier zur Verfügung. Aber das ist super, das passt alles so gut. Also der Film ist in seiner Kleinigkeit, in seiner Kleinheit, in seiner Kompaktheit ganz wunderbar und gerade Frances McDormand ist zum Verlieben. Ich bin echt, also ich liebe Blood Simple sehr, sehr. Also ich mache nur keine Top 5 oder so machen, aber
ja. Ja, also wie gesagt, lieben, da gehe ich nicht ganz mit, das reicht bei mir nicht. Also ich finde, ich gehe halt so ab der Mitte gehe ich irgendwann mit. So, wenn es wirklich dann so, wenn es wirklich losgeht, dann sage ich auch, okay, ja, perfekt. Aber so ist, für mich ist der Anfang, und ich will auch nicht mal holprig sagen, weil hier ist, also hier ist halt auch nichts holprig erzählt, aber und der ist auch nicht irgendwie langatmig oder so, aber so der Anfang, wenn alles so in Schwung kommt, ist für mich nicht so, also da fehlt mir, glaube ich, bei den Charakteren ein bisschen was, um das vielleicht mal ein bisschen prätentiöser auszudrücken. Ab der Mitte, wenn es wirklich losgeht und der sagt, ey, hier, ich möchte gerne, dass du meine Frau umbringst, dann bin ich auch vollkommen dabei. Und wie du eben schon sagtest, also es ist wirklich so, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass du halt, okay, du willst jetzt dein Regiedebüt, du willst halt jetzt, du hast jetzt hier dein Geld über ein Jahr zusammengekratzt, du bist halt richtig heiß und da ist es mit Sicherheit schwer, nicht zu sagen, okay, gut, wir zeigen jetzt hier alles, was wir können. Wir machen jetzt hier alles auf den Tisch, weil vielleicht ist das hier unsere letzte Chance. Vielleicht ist das der letzte Film, den wir machen, deswegen müssen wir jetzt hier alles reinhauen. Du hast zu keiner Sekunde, denkst du, oh, okay, die wollen klotzen, die wollen angeben. Nichts, gar nichts. Die haben einfach, das meine ich eben, die haben so ein gutes Gespür für effektives Geschichten erzählen. So jede Szene, wo sie hier maximal was an Spannung rausholen können, sei es, wo er, wo denn da ja plötzlich aus dem Auto klettern, auf der Straße rumläuft, wo John Getz die Leiche zum ersten Mal oder halt vermeintliche Leiche zum ersten Mal findet und plötzlich jemand in der Bar ist, so es wird gegen den Revolver gestolpert. So, es wird so das Maximum an Spannung rausgeholt und es ist so schön inszeniert und es ist nicht irgendwie übertrieben inszeniert. Also das ist overdirected, sagt man wahrscheinlich so. Dass du halt merkst, oh, okay, es ist einfach, ja, so der Flash. Also es ist kein bisschen, es ist einfach ein sehr schönes Gespür oder ich sag mal auch ein Vertrauen in die eigene Geschichte und in die eigene Inszenierung. Und in dem Alter mit dem Debüt sowas zu haben und sowas dann auch wirklich, ich sag mal, weiter auszubauen, wirklich Hut ab, Respekt für so ein starkes Debüt. Ich glaube, eine Sache, also sie sind sehr gut mit Schauspielern, hat man zumindest das Gefühl, oder wird man meinen, dass einfach alle Performances immer sehr, sehr schön sind und zumindest sehr, ja, einfach genau das sind, worauf sie hinaus wollen. Also Nick Cage hat, glaube ich, da so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt bei Raising Arizona, weil er viele Ideen mit einbringen wollte, ja. Und wir uns gesagt haben, nein, du machst genau das, was hier im Skript steht. Nein, ja. Du machst genau das, was hier steht. Und ich glaube, Emmett Walsh hat ja auch mal so ein, zwei Stellen gehabt, wo er gesagt hat, ja, ich keine Ahnung, warum ich das jetzt machen soll, und sie halt so darauf beharrt haben, nein, du machst einfach nur genau das, was hier steht. Und es gab mal Roger Deakins, der jetzt ab Barton Fink dann, glaube ich, auch mit denen für jeden Film zusammenarbeitet. Da haben wir im Interview gesagt, ja, okay, und manchmal dann sagen die halt, das und das will ich machen, und hey, die sagen es mir auch noch nicht mal, oder die erklären mir auch manche Sachen nicht. Ich mache einfach, ich lasse gut aussehen und gut ist.
Es funktioniert ja auch. Also ich kenne die Anekdote auch mit Nicolas Cage und dachte, ja, ich kann es komplett nachvollziehen, weil ja, Nicolas Cage eben, und Nicolas Cage kommt eben auch aus einer sehr erfolgreichen Filmemacherfamilie und ist auch, glaube ich, auf Rosen gebettet aufgewachsen, wurde immer sehr hofiert, und wenn dann der natürlich irgendwie als zorniger junger Mann dann ins Set kommt und sagt, ja, ich habe da gute Ideen, ich habe mir letztens noch was überlegt, dann kann man vorstellen, dass er ein bisschen überrascht war. Weil, ja, ich meine, aber darauf kommen wir zu sprechen, wenn wir Raising Arizona sprechen, weil die beiden ja eben auch noch nicht wahnsinnig etabliert waren als Filmemacher, und weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, ah, denen kann ich noch was beibringen.
Ja.
Und, was aber bei Blood Simple, glaube ich, nicht für böses Blut gesorgt hat, zumindest nach allem, was man weiß. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel darüber an Trivia, außerdem, was eben die Coen selber erzählt haben, und auf dieser schönen neuen von Studio-Kanal ist, glaube ich, die Blu-ray auch ein paar Interviews, und alle scheinen eigentlich recht harmonisch unterwegs zu sein. So von wegen, die Coens wussten da schon, was sie tun, und wir vertrauen ihnen gänzlich. Francis McDormand sowieso ist ja mit einem von ihnen auch verheiratet, und alles gut. Was doch schon so ein bisschen überraschend ist, weil sie waren ja auch damals noch recht jung. Also ich glaube 26 beziehungsweise 30 oder 29. Also junge Leute, beneidenswert, in dem Alter sowas hinbekommen haben. Um nochmal das aufzugreifen, was du gerade beschrieben hast, die Szene, also des finalen Mordes, dann Dan Hedayas Figur an Julian, die ist, die hat mich auch dieses Mal wieder absolut gepackt, weil sie auch so, also nicht nur ist sie in ihrer Einfachheit wunderschön, sie widerspricht auch dem, was ich sonst so, also auf ästhetischer Ebene aus anderen nächtlichen, noirigen Szenen kenne, weil sind da meistens die Straßen überbeleuchtet, sie haben sie komplett benässt, damit eben das Licht auch reflektiert wird und man möglichst eben auch viel sieht. Und man hat das Gefühl, irgendwie bei der Szene hier, das spielt sie eben komplett ab in menschlichen Umrissen, die von hinten so beleuchtet sind. Also sehr kontrastreiches Bild, man sieht nur irgendwie das Allernötigste. Es ist großartig. Also es zeigt von großer Sicherheit. Und auch wie lange diese Szene dauert, dass sie einfach davon ausgehen, dass auch wir als Zuschauerinnen und Zuschauer die Geduld haben, uns das, wie lange dauert das, 10 Minuten anzugucken.
Ja, gut.
Ja, die ist nicht ohne. Also jedes Mal, wenn ich mir den Film ansehe, das war jetzt, glaube ich, das vierte Mal, denke ich mir, oh, das ist erstaunlich lang. Und dennoch fühle ich mich immer gut unterhalten, beziehungsweise bin angespannt. Das soll ja auch, glaube ich, der Sinn und Zweck der Szene sein. Es ist toll. Und hier, in dieser Szene, wie auch in allen anderen Szenen, überrascht mich, also finde ich ja wirklich erstaunlich, was sie mit der Kamera machen. Der Film ist so, und auch mit Schnittarbeit, in dem Sinn, dass jede Einstellung sorgfältig gewählt scheint, sie wiederholen sich kaum. Man spricht ja immer hier von Kamera-Setups. Also es gibt ja diesen klassischen Moment, was fast alle Filmemacher irgendwie machen, dass es so Schuss-Gegenschuss-Dialog-Szenen gibt, einfach weil es vom Setup unglaublich einfach ist. Du filmst quasi die eine Seite des Dialogs und danach die andere Seite. Du kannst es vielleicht sogar parallel machen, wenn du die Kameras irgendwie verstecken kannst. Und dann schneidest du das eben zusammen. Und hier bei Blood Simple gibt es sowas kaum. Also fast jedes Kamera-Setup ist komplett neu. Es gibt keine Szenen, die irgendwie auch langweilig editiert sind, montiert sind. Also der Film ist immer interessant. Selbst wenn Sachen passieren, von denen man vielleicht auch denkt, ja, inhaltlich interessiert mich das jetzt nicht wirklich so, weil keine Ahnung, mich die Beziehung zwischen Julian Marty und seiner Frau Abby nicht interessiert, weil die auch nicht wahnsinnig inhaltlich interessant ist, muss man ja sagen. Also man fragt sich sowieso die ganze Zeit, wie haben die beiden eigentlich zueinander gefunden? Aber die Art und Weise, wie es dargestellt ist, ist toll.
Das hätte ich mir auch so ein bisschen vielleicht noch gewünscht. Weil es ist, ja, sie passen vielleicht jetzt nicht so, ja, super zusammen. Also es ist vielleicht so, ja, okay, du bist jetzt meine Frau. Und okay. aber wo du eben sagst, ja, die Szene, also dann aber auch das Sounddesign mit der Schippe, die er dann über die Straße so zieht, auch das einfach so schöne kleine Momente, die die Szene aufwerten, die Spannung noch mehr anziehen, das Auto, was dann, der Laster, der dann kommt, die Lichter, die du als erstes siehst, einfach herrlich. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die, also ich meine, ich habe eben gedacht, okay, wenn du so manche Leute fragst, wenn du dir an die Coens denkst, wo dann denkst du? Und die meisten ist, glaube ich, dann so, ja, skurrile Charaktere. Das ist, glaube ich, so das Erste, was dann so manche, ja, einfach so abgefahrene Filme. Aber eigentlich, was mir als erst bei denen wirklich einfällt, super strukturierte Drehbücher, die so ökonomisch gefilmt sind, dass es, ja, dass man da wirklich nur einen Hut vorziehen kann. Und das finde ich, sieht man hier einfach schon so. Okay, wenn eine Szene wirklich langgezogen ist, dann aufgrund von Spannung. Dann auch nur, weil es wirklich einen Sinn hat. Und ich meine, in Interviews, die geben nicht mehr viel gern Preis. Manche haben den, glaube ich, so mal ein bisschen dann so. Oder manche sind, glaube ich, der Meinung, ja, okay, gut, die denken sich nichts bei dem, was sie tun. Ich glaube schon, dass sie sehr viel, ja, sich denken oder dass sie zumindest einen Plan haben oder zumindest einen Sinn, warum sie Sachen in ihre Filme platzieren, aber dass sie das nicht unbedingt mit, ja, der speziell der Filmwelt und wahrscheinlich den Kritikern dann teilen. Ja. Und dass sie dann da immer gerne, ja, nee, lass mal lieber oder keine Ahnung, irgendwelche Quatschantworten geben.
Quatschantwort ist ein guter Punkt. Hast du mal in diesen, auf den alten DVD-Ausgaben war dieser Audiokommentar drauf von Kenneth Loring, dieser fiktive Figur, die Coens geskriptet haben, um auch quasi so einen Audiokommentar für den Film auf die DVD zu packen, einer Person, die nicht existiert und einfach nur Blödsinn äußert über den Film. Was, glaube ich, auch nochmal ihre Absage war an dieses ganze Format oder an andere Filmemacherinnen und Filmemacher, von denen sie vielleicht dachten, ach, die quatschen zu viel über ihre eigenen Filme. Hast du die mal gehört?
Ich habe nur davon gehört. Ich habe ihn nicht gehört.
Ich bin, glaube ich, auch auf halber Strecke ausgestiegen, aber es war wirklich wunderbar blödsinnig. Aber es ist eben auch so ein One-Trick-Pony. Also es ist ein Gag, der funktioniert gut und der wird eben ewig variiert in der Form, dass du eben jemanden da hast, der sagt, hier, ich bin Kenneth Loring, der künstlerische Leiter von so und so, der Verleihfirma, und dann irgendwie totalen Quatsch erzählt, wie das ist irgendwie die Pferde und alle Tiere im Film Computer animiert sind und so ein Käse. Auch die Fliege auch die Fliege im Gesicht von Emmett Walsh irgendwie Computer animiert ist. Was amüsant ist, aber dann eben auch so nach 30 Minuten guckt man da doch auf die und fragt sich, was tue ich hier eigentlich? Ich verstehe das, also dass sie sich auch nicht zu ihrer eigenen Kunst äußert. Ich finde es auch immer mal abträglich dem Filmgenuss gegenüber. Ich freue mich über Audiokommentare, sind immer mein liebstes Bonusfeature, und ich gucke gerne lange Interviews an. Und dann denke ich mir auch oft bei anderen Filmmachern, ach, halt doch mal die Klappe. Erklär doch nicht deinen eigenen Film. Bei Darren Aronofsky zu Mother ist es mir zuletzt so gegangen, dass ich dachte, hör doch mal auf. Hör auf, über den Film zu reden, bitte. Ich habe ihn verstanden, er ist nicht so kompliziert. Aber, naja. Blood Simple ist super.
Ich weiß gar nicht, ob ich wahrscheinlich so die erste Liebe zu Dashiell Hammett. Also sie mögen, glaube ich, sehr, also ich meine, so das Krimi-Genre zieht sich, glaube ich, so durch die ganze, oder einfach das Noir-Thriller-Genre zieht sich, glaube ich, so durch die ganze Filmografie von denen. Und Blood Simple ist, glaube ich, so ein Begriff gewesen aus dem Dashiell Hammett. Oder? Nee.
Ja, Dashiell Hammett.
Dashiell Hammett.
Red Harvest, ja.
Genau, ich habe es gestern noch gelesen. Es beschreibt den Status oder den State of Mind einer Person, die gerade einen Mord oder zumindest etwas Schlimmes begangen hat. Aber ja, das haben wir ja dann bei Miller's Crossing nochmal mehr, der sich dann komplette zwei Romane von Dashiell Hammett annimmt. Ich habe nur von ihm The Thin Man gelesen und Return of the Thin Man, diese mit Nick und Nora, Detektiv-Duo.
Ja, Red Harvest hatte ich irgendwann gelesen, aber das ist so lange her. Ich finde jetzt auch keinen inhaltlichen Brückenschlag mehr groß, außer diesem schönen, wirklich wunderschönen Zitat. Die literarischen Einflüsse, ich glaube, darauf werden wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen kommen, sind eben auch überall zu finden im Werke der Coens, was ich eben auch interessant finde und ich glaube auch ihre Werke so ein bisschen zeitlos erscheinen lässt, als wenn man eben merkt, die referenzieren einfach nur andere Filme eins zu eins. Also nicht so, dass es keine Einflüsse gibt. Ich meine, wenn wir später über Miller's Crossing sprechen, werden wir sicher auch mal irgendwie den ein oder anderen Mafia-Film irgendwie erwähnen, der offenbar auch Pate stand. Aber zum großen Teil hat man eben das Gefühl, die sind sehr literarisch verzweigte Persönlichkeit und gar nicht so sehr daran interessiert, irgendwie bestehende Formate zu variieren. Deswegen finde ich es auch mal so ein bisschen schade, wenn Blood Simple, so sehr es auch passt, ich gestehe das auch den Menschen, die über Filme schreiben oder Filme sprechen, zu, wenn sie das sagen. Aber ich finde immer so ein bisschen schade, wenn gesagt wird, ja, das ist halt ein Neo-Noir-Film und voller schwarzem Humor. Und ich denke mir so, ja, Neo-Noir, klar, verstehe ich, aber Schwarzenbauch, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, immer wenn ich sowas lese, da spielt auch das Wissen so um das spätere Werk der Coen zu sehr mit rein, weil es gibt zwar ein, zwei amüsante Momente, möchte ich sagen, aber ich fand Blood Simple nicht besonders humorvoll, geschweige denn lustig. Wie geht's dir denn da?
Gehe ich vollkommen mit, ja. Das ist dann so das, was dann später kommt. Also es gibt hier ein, zwei, ich sag mal, dann auch eher dem Dialog geschuldet, humoristische Momente, aber ja, also auch so, dass diese, was ich eben gesagt habe, so, dass viele immer so an diese skurrilen Charaktere denken, die man, ich sag mal so, oder Momente auch, die man jetzt dann auch schon in den nächsten zwei Cones hat, aber davon ist, glaube ich, hier dann noch so gut wie gar nichts zu sehen.
Ja, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch mittlerweile so, dass Menschen, wenn sie Frances McDormand sehen, irgendwie nur noch an ihre Figur aus Fargo denken und gleich irgendwie Rückschlüsse hier auf ihren Charakter ziehen, der nicht wahnsinnig gut definiert ist, möchte ich sagen. Also sie wird so ein bisschen, als um mal bei diesem Noir-Thema zu bleiben, so ein bisschen als mögliche femme fatale etabliert und ja auch, ich glaube, ihrem Liebhaber gegenüber, hier John Getz, ja auch gesagt, hier, pass lieber auf, du weißt nicht, worauf du dich einlässt, die, sobald du dich umdrehst, zieht sie dir von hinten eins über, aber sie scheint gar nicht so niederträchtig zu sein. Also abgesehen davon, dass sie froh wäre, natürlich, wenn ihr Ehemann von der Bildfläche verschwinden würde, aber
ja, ich glaube, es ist halt so, dass
sie ist nicht verkommener als alle anderen in diesem Film, möchte ich sagen.
Ja, genau. Und das ist auch so, glaube ich, der Moment, wo du denkst, oh, okay, sie ist, keine Ahnung, so die berühmte Femme Fatale und am Ende ist es alles ihr Plan gewesen und sie bringt am Ende alle um, aber ist dann nicht so. Also sie bleibt auch dann der Moment, wo also ich glaube, die Charaktere sehen sie eher als Femme Fatale, als dass die Coen oder der Film selbst das tut, weil ja, John Getz will sie halt umbringen. Dan Hedaya will sie umbringen, genau. Und dann John Getz, der dann nachher auch denkt, ja, okay, der dann sofort denkt, ja, okay, gut, als er die Leiche findet, ja, es, sie war es, die hat ihn mit sich halt umgebracht. Und dann so der Moment, weil wo er dann realisiert, oh, okay, sie war es gar nicht. Auch sehr schön auf jeden Fall. Wir hatten eben kurz drüber gesprochen, ich war schon so ein bisschen überrascht von, ich sag mal, ein, zwei Kamerafahrten, weil ich sofort wirklich im Tanz-der-Teufel-Modus drin war. Also, hier hält es sich ja noch in Grenzen, später ist es dann noch ein bisschen extremer bei Raising Arizona, aber ich war, ach stimmt, genau, ja, und dann weil ich das einfach so sehr ich bin kein großer Sam Raimi-Fan, muss ich gestehen, aber ich bringen einfach so diese Kamerafahrten, die einfach über den Boden läuft und dann einfach schnell in die Gesichter von diversen Leuten fährt und wirklich nah dran ist, bringe ich so mit ihm in Verbindung, dass ich wirklich so erschrocken war, wie populär es doch damals dann gewesen ist, sich das zu entnehmen. Gerade dann Barry Sonnenfeld in dem Fall als Kameramann.
Ja, ja. Ich finde tatsächlich hier auch und Raising Arizona ja noch viel mehr, ist tatsächlich so, sind schon so inszenatorische auch nochmal so Parallelen zu ziehen zu Raimi. Das wird später so ein bisschen weniger, aber was mir auch aufgefallen ist, ist jetzt, und deswegen ist es eben auch schön mit dir, einfach mal hier so in chronologischer Reihenfolge sich an den Film abzuarbeiten, weil man plötzlich eben auch Muster erkennt, die einem vorher so nicht auffallen, wenn man irgendwie Blood Simple im Januar sieht und weiß nicht, Raising Arizona 3 Jahre später im Sommer oder so. Und das dann nicht mal eins und eins zusammenzählt. Was mir eben auch hier aufgefallen ist, wie in allen Filmen heute, also sie bewegen sich schon kameratechnisch sehr gerne nah am Boden, selbst wenn sie jetzt eben nicht diese verrückten Kamerafahrten haben. Also wie gesagt, kleben auch oft an den Füßen oder am Schuhwerk ihrer Protagonisten. Ich fand das sehr interessant. Also in unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt nicht immer nur total crazy und mit Kamera fährt durch die Gegend sondern fliegt scheinbar, sondern eben auch bei statischen Aufnahmen oder Kamerafahrten. Es macht die Figur noch teilweise größer. Ich weiß nicht, wo die Motivation daher rührt. Vielleicht auch einfach in dem Willen, was eine interessante Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes, im eigentlichen Sinne des Wortes auf die Geschehnisse zu bieten, weil sie denken, wir mögen diese ganze Schuss-Gegenschuss-totale szenische Konstruktion nicht, wie es eben andere Filmmacher machen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das ist klar, sagen wir mal so, als ich jetzt die Filme in chronologisch korrekter Reihenfolge sah und mich nicht mehr an den ersten Moment, die erste Einstellung von Miller's Crossing erinnerte und den Hut da am Boden liegen sah, dachte ich, okay, das ist komplett logisch, dass sie natürlich da beginnen. Und dann habe ich eben auch gelesen, dass sie diese Idee mit dem Hut, der am Boden liegt, auch schon irgendwie im Kopf hatten, seit jeher als erster Moment dieses Films. Und das ist, sie sind gerne nah am Erdreich und ich finde das interessant. Weil es ihren Figuren auch so eine überlebensgroße Erscheinung beschert, obwohl das eigentlich alles sehr, ich möchte nicht sagen erdige, aber keine überlebensgroßen Charaktere sind.
Ja, ne, also das ist schon, also wir haben wirklich immer, es ist nicht...
Das ist ja eine ganz kleine Geschichte, das ist ja noch nicht mal besonders dramatisch, ne, und der Grund, auf warum all diese Morde geschehen, ist ja, das ist ja banal, ne, das ist ein alternder Barbesitzer, der hat sich wahrscheinlich noch im Teenageralter dieses Barmädchen angelacht, die für ihn gearbeitet hat. Sie merkt irgendwie 10 Jahre später, ist doch nicht so cool, der Alte. Und ja.
Aber es ist eine schöne Lesung. Also wir haben ja alle so durch die komplette Filmografie durch und jetzt schon so einen Rückblick zu machen, wo wir beim ersten Film sind. Aber es sind ja immer so, es sind ja wirklich auch vielleicht nicht kleine Charaktere, aber zumindest es ist kein großer Boss. Es ist immer so, ich sag mal, Teil der Unterschicht, Leute oder Menschen, die nicht viel zu sagen haben. Selbst wenn es Francis McDormand in Fargo ist, ist es ein kleiner, ich sag mal, kein Polizeichef oder sonst
irgendwas. Ja,
es ist eine normale Polizistin. Und jedes Mal, wenn irgendwo Konflikt entsteht, ist es jedes Mal halt gegen Obrigkeit. Jedes Mal gegen geht's nach oben. Also wir haben nie jemand, der von oben nach unten schaut oder der irgendwie groß sehr viele Leute unter sich hat. Es ist immer so, die, Arbeiterklasse, vielleicht trifft es wahrscheinlich auch nicht so sehr, aber zumindest sind die Coens nicht an elitären Figuren interessiert. Und wenn, dann nur mit einem großen Zwinkern.
Ja. Das fällt dir extrem auf. Und ich bin mal gespannt, wie sich das später entwickelt. Ich habe jetzt auch alle ihre Filme nicht mehr so auf dem Schirm. Zwar alle gesehen, bis auf einen, aber jetzt irgendwie auch nicht ohne Detail im Gedächtnis. Aber tatsächlich interessant, wie sie eben auch wirklich kleine Geschichten, kleine Menschen mit kleinen Problemen so groß inszenieren. Das war jetzt eben doch bemerkenswert. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern über die zwei folgende Titel, über die wir da sprechen. Also ich möchte eigentlich fast alles loben an dem Film. Ich habe keinen nennenswerten Kritikpunkt. Ich denke mir manchmal, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr erfahren über Figur X. Und dann denke ich mir doch, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, für die Geschichte reicht's. Dann sehe ich, weiß nicht, am Abend drauf irgendwie einen Film mit einer lang expositorischen Szene, wo eben genauso die Dynamik oder das Verhältnis zwischen zwei Figuren erklärt wird und wir kennen uns so von da und da und du weißt das doch und wie habe ich es nur 13 Jahre mit dir ausgehalten? Also solche Dialoge finden hier einfach nicht statt. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen in der allerersten Szene. Die Situation, die Ehe ist bereits gescheitert, die Affäre bereits etabliert. Das wird dann noch nebenbei erwähnt, dass es wohl auch nicht Abbys erste Affäre ist und Julian sich wahrscheinlich auch schon dran gewöhnt hat. Und der Rest ist einfach nur, lass uns diese Figuren angucken und sie irgendwie lass diese kleine Geschichte ganz groß machen. Auch mit vielen Close-Ups. Ja. Allein die Fliege in M. Emmett Walsh's Gesicht.
Die computeranimierte
Fliege. Ja, natürlich, die computeranimierte Fliege. Großartig. Ich frage mich immer, wie die sowas hinkriegen. Wahrscheinlich mal lassen die dann irgendwie Fliegen da am Set aus und halten die Kamera einfach stundenlang vielleicht drauf, bis dieser richtige Moment entsteht. Ich weiß es nicht. Also,
vielleicht haben sie auch einen Fliegendompteur am Set gehabt.
Ja, gibt's ja alles. Fly Wranglers, ja. Also für mich ist die Fliege an den Schläfen, glaube ich, von M. Emmett Walsh fast so ikonenhaft wie die im Prolog von Once Upon a Time in the West, spielen wir das Lied vom Tod. Das ist so eine meiner liebsten Fliegenszenen im Film. Überhaupt.
Ich bin gerade überlegen, wo war das noch? Ich glaube, ist es nicht bei ersten Indiana Jones Raiders, wo Belloc auch diese Fliege ist?
Ja, genau. Sehr schön. Immer gut, Fliegen sind gut. Man sollte mehr Fliege und Sets haben. Aber Blood Simple, toll. Ich weiß gar nicht, ob ich dem noch viel hinzuzufügen habe. Fand ihn nicht lustig, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so eine. Damit reden sich auch die Kritik immer gerne so ein bisschen härtere Filme, auch soft, indem sie sagen so, ja, schwarzhumorig und enthält auch viel vom typischen Cone-Humor. Und ich denke so, ja, nee. Also, und wenn es Humor gibt, ist es eben komplett organisch. Dann ist halt der dem Moment entwachsen, wie zum Beispiel, dann hat Julian total aufgebracht, nachdem er die Prügelei hat, damit Ray ins Auto steigt und sagt, das wird dir noch leid tun, und fährt dann wutentbrannt davon. Und Ray sagt ganz trocken zu Abby so, ja, der wird schon wieder runterkommen, wenn er merkt, dass er gerade irgendwie geradewegs in eine Sackgasse fährt und dann eben so ein Auto wenden muss und dann sein Auftreten ein bisschen an Coolness einbüßt dadurch.
Also das Einzige, wo ich wirklich gelacht habe, weil ich es wirklich witzig fand, war, wo Maurice, also der von der Bar, als der erzählt, ja, hier gestern Abend ist ein Typ reingekommen, der hat gefragt, ob es Discount für Alkoholiker gibt. Mhm. Und das muss ich dann schon schmunzeln. Aber ja, es ist halt kein großer Gag, es wird auch nicht als Gag groß gemacht, es geht sofort weiter im Dialog. Aber nee, das auf jeden Fall. Also der Humor wird hier, glaube ich, dann mehr eigentlich, ich fand den auch, also würde ich würde zu keiner Sekunde sagen, Blood Simple ist dann auch ein schwarzhumoriger Film. Es ist ein Noir-Thriller durch und durch.
Cool. Möchten wir gerne über Arizona Junior sprechen? Ja, oder?
Würde ich sagen, ja.
Elegante Überleitung kriege ich nicht hin, also muss es diese tun. Raising Arizona ist der Film, den die Coen Brothers, Joel und Ethan Coen, 3 Jahre später machten. Ich glaube auch diesmal mit einem ordentlichen Budget und von einem ordentlichen Studio produziert, also gar nicht mehr so handgemacht wie ihr erster Film. Wobei man eben auch sagen muss, beim ersten Film, wenn man so auf den Cast guckt, das sind immer alles professionelle Darsteller. Also das haben die jetzt nicht mit ihren Kumpels gedreht. Aber Raising Arizona hatte eben zwei veritable Stars, möchte man schon sagen. Also mit Holly Hunter, die, glaube ich, stimmlich ein kleines Cameo hatte, auch in Blood Simple. Und Nicolas Cage in den Hauptrollen. In Interviews haben sie sich dazu geäußert, folgendermaßen, dass sie eben einen Film machen wollten, der sich in jeder durchdenkbaren Art und Weise von Blood Simple abhebt, unterscheidet, nämlich einen Film, der optimistischer ist, der lustiger ist, der schneller ist. Ich empfand jetzt Blood Simple nicht als unschnell, aber optimistisch und lustig stimme ich zu. Als Einfluss wird oft zitiert Preston Sturges, was man auch sieht, wenn man Sturges Werk so ein bisschen kennt, was ich jetzt nicht wirklich gut tue in aller Ausführlichkeit, aber ja, ist sehr Screwball-y, möchte man sagen. Mm. Die schöne Anekdote mit Nicolas Cage und den Coens, dass sie ihm aneinander gerieten, ein ums andere Mal, das hast du ja bereits erwähnt, das ist durchaus auch erwähnenswert. Erstaunlich für mich noch zu entdecken, dass es der Lieblingsfilm, der eine wahre große Lieblingsfilm ist von Edgar Wright, zu dem ich jetzt auch, den ich jetzt nicht irgendwie qualitativ bewerten möchte, also sein Werk, aber dass irgendjemand oder überhaupt ein großer Filmemacher diesen Film mehr als seinen einen Lieblingsfilm nennt, hat mich ein bisschen überrascht. Sag ich gleich. zur Handlung, wie kriege ich das in 2 Sätzen zusammen? Ein Ex-Knacki und eine Polizeibeamtin finden zusammen auf Umwegen und gründen eben eine Familie oder wollen eine Familie gründen. Ich glaube, sie erweist sich als unfruchtbar und die naheliegende Lösung ist eben, dass eines der Kinder von einem anderen Ehepaar, einem reichen, einem wohlständigen Ehepaar, eines Geschäftsmannes zu entführen, die eben gerade 5 Flinge bekommen haben. Und da decken sich eben Ed und High, also Ed gespielt von Holly Hunter und High gespielt von Nicolas Cage. Wer 5 Kinder hat, der kann auch mal leicht eines entbehren. Und klauen eben eines dieser Kinder. In diesem Plot mischt noch rein Trey Wilson, das ist in Arizona Senior, also der Vater des kleinen entführten Jungens, John Goodman und William Forsythe als die Snowds-Brüder, also ehemalige Knastkumpane von High, die sich dann irgendwie auch im Laufe der Handlung dazugesellen und Leonard oder Lenny Smalls, gespielt von Randall Tex Cobb, der apokalyptische Rächer, möchte man sagen, der ihn dann später auch begegnet im Film. Ja, Kopfgeldjäger, der auch für Arizona Senior, den Vater, Kindesvater, arbeitet. So, im weitesten Sinne, ja. Irgendwelche Gedanken, einführende Gedanken zu Arizona Junior, hast du welche?
Als ich den jetzt nochmal gesehen habe, ich mag den nicht so sehr, wie ich gern würde. Ich bin also so für die so abgefahrene Komödien aus so Over the Top bin ich echt gern zu haben, auch früher. Also ich bin seit Kind, also gerade Jim Carrey, Ace Ventura, Dumm und Dümmer, bin ich halt wirklich auch heute noch großer Verfechter von. Ich gucke die heute auch immer noch gerne. Und Raising Arizona, ich glaube, der würde mir heute besser gefallen, hätte ich den als Kind schon gesehen. Das habe ich aber nie getan. Ich habe den wirklich auch erst sehr spät gesehen und habe nie so wirklich Zugang gefunden. Ich habe jetzt beim Sehen habe ich so gedacht, es könnte so, es wird ein bisschen wie die Looney Tunes Version eines Wes Anderson Films. Mhm. Gerade so der Moment, wo Nicolas Cage das Nathan Jr. oben aus dem Zimmer holt und als mit diesen Babys umherhantiert und du siehst unten den Blick auf das auf Nathan Arizona und seine Frau, so wie die da sitzen, das ist für mich 1:1 so early Wes Anderson oder einfach so der typische Wes Anderson Shot. Mhm. Ich mag den, ich bin auch jemand, ich mag Nicolas Cage wirklich sehr gerne. Ich sehe den sehr gerne, ich habe den früher gern gesehen, sehe den heute gerne und ich sehe den auch hoffentlich in Zukunft gerne, auch wenn er, klar, vielleicht nur jede zweite, dritte Rolle dann heutzutage nur noch. Naja, er musste halt ein bisschen Geld verdienen.
Er muss Geld verdienen, ja, genau. Er hat ja ein paar Inseln, ne, und so.
Genau, genau. Ein Schloss hier in Deutschland hat er ja mal gekauft. Mhm. Aber ich glaube, das hat er mittlerweile auch nicht mehr.
Nee, nee.
Ja, also ich finde den Anfang super. Also so wie er Ed kennenlernt und so diese ganze Montage ist super. Also ich bin sofort im Film drin. Ich finde die sympathisch gemacht. Ich finde, es ist auch so ein sehr krasser, ich sag mal, Wechsel zu natürlich blattsimpel. Das hier ist ein Tex Avery-Cartoon. Also wirklich Komödie durch und durch, mit allem, was dazugehört. Wir haben auch hier durch Leonard Smalls, ist so der erste Coen-Charakter, der jetzt so auch over the top ist, der gar nicht groß erklärt wird. Das ist ja dann auch so eine Sache, was sich so ein bisschen durch die Coens zieht. So, du kannst jeden der Filme von denen kannst du super gucken. Da ist auch nicht der Plot oder zumindest irgendwelche großen Story-Wendungen, die du dir irgendwie zusammenreimen musst, sondern du kannst alles so greifen, aber es gibt immer Momente, Situationen oder Charaktere, die du nicht ganz so greifen kannst. Mhm. Und ich finde auch sehr schön, dass sie sich dann auch nur auf das begrenzen und nicht irgendwie so in, keine Ahnung, David Lynch-Format vorringen. Ich glaube, der Einzige, der jetzt da vielleicht so ein bisschen extremer ist, wo du ein bisschen dir was zusammenbasteln kannst, ist dann Barton Fink. Mhm. Dazu speziell das Ende, würde ich sagen, aber da kommen wir dann später zu. Ja, also ich mag Raising Arizona, ich finde ihn gut, aber ich finde so auch hier nach dem Anfang schleppt er sich für mich ein bisschen. Der Humor trifft für mich nicht immer. Ich finde, nachher gibt es schöne Momente, auch so die Schlägerei, einfach wenn du halt merkst, okay, sie wollen sich hier prügeln, aber leider ist der Wohnwagen einfach zu klein und sie schlagen in Wände und also Sachen, finde ich schon cool. Das ist, funktioniert für mich auch gut. Und ich mag auch gegen Ende so, wenn dann die ganze Verfolgungsjagd und wenn es wirklich halt so Schlag auf Schlag kommt, gefällt mir auch gut. Vorher bin ich nicht so hundertprozentig dabei. Ich finde den okay, ich mag den, ich mag Holly Hunter, ich mag Nick Cage, ich mag den ganzen Cast. Auch, also John Goodman und William Forsythe so als Duo finde ich sehr schön. Aber der hat für mich nie so 100% gezündet.
Ich glaube, ich bin ein bisschen positiver gestimmt, aber grundsätzlich ja. Ich glaube, da werden wir uns auch schon wieder einig. Mal gucken, mal der erste Film, guck mal, die wir uns so grundsätzlich uneinig sind. Wer weiß. Dann haben wir noch viel Zeit. Sehr viel Zeit. Alleine mit den Coens haben wir jetzt, glaube ich, noch 5 Episoden. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich in groben Zügen stimme ich dir zu. Insofern auch mein leichtes Stirnrunzeln, als ich las, Lieblingsfilm von Edgar Wright. Dann guckte ich aber auf meine eigenen Lieblingsfilme und dachte mir, ja gut, das sind auch alles keine 5-Sterne-Filme. Das ist eben wahrscheinlich einfach eine persönliche Verbundenheit.
Patrick, ja. es sind deine 5-Sterne-Filme.
Ja, es sind meine 5-Sterne-Filme, aber ja. Nicht nach objektive Maßstäben, will heißen, irgendwie all die Menschen bei Letterboxd oder bei IMDb oder wer auch immer über sowas votet. Das ist sowieso eine Schande. Aber ja, was wollte ich sagen? Arizona Junior ist gut. Mag ich gerne. Insofern, ja, bin auch deiner Meinung, einige Teile funktionieren besser als andere. Für mich wird der ganze etwas dröge Mittelteil, muss ich ganz ehrlich sagen, habe wirklich zusammengehalten durch das Charisma der Darsteller.
Ja.
Und eben die Tatsache, dass sie eben wirklich glaubhaft geschrieben sind. Also bei allem Chargieren, was gerade Nicolas Cage macht, also er hat ein sehr expressives Augenspiel hier in diesem Film. Der Rest macht seine Frisur. Aber Holly Hunter steht in der Hinsicht kaum was um irgendwas nach, aber John Goodman eben auch und Randall Tex Cobb noch viel mehr. Die wirken die Figuren immer so als, auf eine merkwürdige Art und Weise, als könnte es die wirklich geben, als würden die in dem Mikrokosmos, in dem sie eben leben, auch so funktionieren. Also sie sind für mich schon irgendwo glaubhaft, trotz eben aller Überzeichnung, die hier stattfindet. Und der Film gibt sie eben auch nicht dem Gelächter preis. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie über die Figuren lache, weil ich denke, oh, sind die scheiße doof. Mm, ah, was machen die nur oder so. So wenig ich im Kopf drin stecke von Nicolas Cage oder Holly Hunters Figur, also von High und Ed, habe ich das Gefühl, sie machen etwas, was wieder natürlich ist, der Art und Weise, wie sie eben gezeichnet sind als Figuren. Für mich ist es komplett nachvollziehbar, was die tun. Also allein der Gedanke, dieses irgendwie auch etwas, sich gekränkt fühlen, sich verletzt fühlen, sich ungerecht behandelt fühlen von Gesellschaft, von Politik, von den Lebensumständen. Wieso geschieht gerade uns das? Wir hatten es eh so schwer. Ich wurde verlassen. Du hast irgendwie dein halbes Leben im Knast verbracht. Wieso will uns irgendwie der liebe Gott, Gänsefüßchen, Ende, der irgendwie kein Kind schenken? Komplett nachvollziehbar für mich. Und das macht den Film für mich grundauf sympathisch und das hilft mir eben auch diese Grundstimmung, eben auch der Respekt vor den Figuren. Was die Coens sich immer haben, ich glaube, da gibt es ein paar spätere Werke, in denen ich oft denke, ja, okay, sie machen sich schon so ein bisschen, sie mögen ihre Figuren gar nicht mehr so. Aber in Raising Arizona habe ich immer das Gefühl, sie sind sehr nah dran mit dem Herzen an diesen Figuren. Auch wenn die nicht die hellsten sind. Die hellsten leuchten in der Fassung. Sehr, sehr sympathisch. Aber ja, der Prolog ist super, auch als politischer Kommentar zur ganzen Verfassung des US-Rechtssystems. Klasse, um die Figuren einzuführen, klasse. Look ist wieder toll des Films, Ausstattung, Montage, Schnitt, Ausleuchtung, ist perfekt. Also darüber möchte ich auch irgendwie, ich möchte jetzt auch nicht ewig wiederholen. Aber ja, so auf erzählerischer Ebene, ich habe nicht voll Spannung mitgefiebert und ich fand auch nicht alles komisch in dem Film. Es ist ein Film, der mir sehr sympathisch ist, aber es ist auch kein Film, für den ich mich, glaube ich, authentisch begeistern kann. Woran liegt's?
Ich meine, der Humor ist halt schon speziell, sage ich mal. Ich würde auch nicht sagen, dass es so der typische Coen-Humor ist. Es werden ja oft dann auch so als zynische Filmemacher beschrieben. Ich glaube, das hier ist so der am wenigsten zynischste Film von denen. Es ist so auch der spätere Film über, ich sag mal, eine Menge Idioten, Burn After Reading. Ich glaube, der macht sich dann, wie du schon richtig gesagt hast, eher über die Charaktere lustig, aber das ist hier nie der Fall. Also du siehst halt hier, ja, sie war Polizistin, ich wollte schon eben sagen, White Trash ist es nicht, aber es ist zumindest so eine Familie oder zumindest ein Pärchen, die zusammen in der Wüste wohnen, in einem Wohnwagen. Jedes Mal, wenn ich hier den Wohnwagen sehe, erinnere ich mich daran, ach ja, stimmt, die wohnen im Wohnwagen. Das hat zum einen damit zu tun, weil sie wirklich nicht so, ich sag mal so, die Schicht, aus der sie kommen, oder zumindest eine Cage eher, werden sie nie porträtiert. Also ich denke hier nie an, oh shit, das sind ja eigentlich so, ja, weil sie sind nicht unbedingt so ein Teil der Gesellschaft. Aber es liegt auch daran, dass jedes Mal, wenn ich das Innere sehe, denke ich, oh, das ist ja eigentlich nur ein Wohnwagen. Aber es ist halt sehr groß. Da muss ich immer an Loaded Weapon denken, wo Emilio Estevez mit seiner Frau in den Wohnwagen geht und plötzlich von innen ist eine Villa. Oh, es sieht von innen viel größer aus. Und
wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, ich glaube ich auch, ich hätte es vergessen. Aber gut, dass du es nochmal aufbringst, ja.
Ich denke, das Innere wird anders dargestellt. Sie werden einfach komplett anders dargestellt. Also sie gehören zu einer, ich sag mal, unteren Mittelschicht der Gesellschaft an, aber werden nie so dargestellt. Und ich glaube, die Charaktere sind einfach so liebenswürdig. Und es ist einfach, es ist schon auch eine romantische Komödie. Es ist eine Coen-esque romantische Komödie, so wie Fight Club eine romantische Komödie von David Fincher ist. Aber es ist, denke ich, ein Film, der hier wirklich, also die Coens, haben hier diese Charaktere lieben beide, haben hier einfach auch eine sehr herzerwärmende Geschichte erzählt. zumindest gegen Ende und auch am Anfang, es ist ja schon so, wenn Holly Hunter da sitzt und schluchzt, und weil der Arzt ihr erklärt, dass sie keine Kinder kriegen kann. Das ist schon, ich sag mal, sehr warm erzählt in manchen Momenten. Etwas, was man vielleicht von den Crones jetzt nicht wo man nicht unbedingt dran denkt, aber was ich denke, was hier sehr gut funktioniert. Und ich denke auch nicht irgendwie, dass der Ton hier so komplett auseinanderfällt, weil gerade gegen Ende ist es dann schon recht abgefahren. Ich sag mal so, gerade der Endkampf, wo ja, ist halt schon recht übertrieben, aber da denke ich nie, oh, okay, also es ist schon, ich sag mal, weil wir eben die Crones sehr gelobt haben für, ich sag mal, dass sie sich sehr zurückhaltend und fokussiert diese Plot simple inszeniert haben. Ich bin hier eben so beeindruckt, dass sie sich für so einen Film entschieden haben und wirklich beim Ton und beim Humor recht übertrieben und wirklich balls out das hier rausgehauen haben. Aber auch nicht, dass du nicht denkst, oh, okay, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Der Film ist trotzdem wie aus einem Guss. Es ist eine klare Handschrift zu erkennen. Aber ich würde auch sagen, ich habe auch nichts, wo ich den Film für kritisieren möchte, sondern einfach, der funktioniert für mich einfach.
Ja, das ja, absolut.
In manchen Momenten. Oder ich bin einfach nicht so beim Film dabei, wie es bei manchen anderen Filmen ist.
Aber schön, dass du das mit der Romantik nochmal angesprochen hast, weil ich glaube auch tatsächlich, ich habe es so ein bisschen aus den Augen verloren. Zu Beginn war mir das auch mehr präsent. Dann, wenn es slapsticky wird, also mit dem Erscheinen auch von John Goodman und William Forsythe und dann eben auch Lenny Smalls, verliere ich das so ein bisschen aus den Augen. Aber es ist eben auch immer da, dieser Zusammenhalt zwischen den Figuren, und dass der Film sich eben so viel Mühe gibt mit High und Ed zu Beginn, das macht sich eben bei dem Payoff, möchte ich nicht sagen, weil es kein schönes Wort ist. Aber dann irgendwie, sagen wir mal so, in den finalen Minuten des Films wirklich bezahlt, weil da war ich ein bisschen überrascht von mir selber, wie emotional ich darauf reagiere. Also ich sitze jetzt nicht da wie ein heulendes Säckchen Elend, so weit geht es jetzt nicht und schluchze da. Aber es ist doch durchaus ein berührender Moment, Achtung, Spoiler, die beiden zu sehen, wenn auch nur von hinten, also auf ihre Rücken, über ihre Schultern gefilmt, als alte Menschen, die eben offenbar es geschafft haben, vielleicht aber auch nur in ihren Träumen eine Familie, Kinder und Enkelkinder in die Welt zu setzen. Ich habe gelesen, einige Kritiker haben sich daran gestoßen, daran, dass der Film es nicht immer eindeutig macht, Imagination der Figuren entspringt und was eben die tatsächliche Wirklichkeit ist des Films, was ich sehr merkwürdig finde. Ich meine, so kann man auch das Ende wegreden, indem man einfach sagt, oder totreden, indem man sagt, ach, das ist eben alles nur ein Wunschtraum. Aber das ist eben auch doch ein völlig legitimes Spiel, was die Filmemacher damit uns spielen. Und uns als Zuschauer ist eben auch unsere Aufgabe, das für uns eben zu entscheiden. Ich habe für mich entschieden, das stimmt schon so. Die kriegen das irgendwie hin und es geht gut aus. Aber vielleicht auch, weil ich es nötig hatte, nach der ganzen Action, die dem vorangeht. Für mich hat das Ganze letztendlich auf der emotionalen Ebene funktioniert. Genau wie du sagst, ich würde dem Film nichts ankreiden auf technischer Seite. Der Humor bringt mich einfach nicht zum Lachen, um es ganz platt auszudrücken. Es ist gut. Und ich finde es charmant. Ich muss auch ein bisschen lachen. Es klingt blöd. So. Ich bin kein Mensch, der zum Lachen in den Keller geht. Ich finde es auch lustig. Oder amüsant, wenn sich da die Snowdsbrüder pfundweise Pomade in die Haare schmieren und John Goodman.
komplett Dreck, einfach voll mit Matsch, aber Hauptsache die Pomade.
Ja, und John Goodman, Nicolas Cage wiederholt immer wieder bei seiner männlichen Ehre packt und ihn damit aufzieht, was so ein Running Gag ist des Films, und dann immer ihm diese vielsagenden Blicke zuwirft. Das ist schon komisch, aber es ist. Ich hab schon mehr gelacht in meinem Leben. Und ich glaube, die Momente, in denen man wirklich, die wirklich darauf fokussieren, abziehen und es wirklich zum schallenden Losbrüllen zu bringen, die funktionieren bei mir eben nicht. Aber vielleicht funktioniert es auch in einem vollgepackten Kino besser. Wer weiß.
Ja. Wo du eben das sagtest, wegen dem Ende, da ist, glaube ich, auch eine Sache, die mich die Cones mehr oder weniger passiv gelehrt haben. Und zwar, nicht alles muss erklärt werden. Es gibt ja so die Leute, die schauen Filme, und für die muss einfach alles erklärt werden. Das sind dann so die Logikgucker, oder zumindest die sich dann an Plotholes festnageln. Und das finde ich einfach so schön an den Crones, dass sie sich manchmal einfach Sachen dann raussuchen, die einfach die sie nicht erklären und die man sich einfach dann selbst zusammenreimen kann. Der Film funktioniert auch so, aber ja. Gibt einfach ein paar Dinge, die gehören einfach. Und das finde ich, das ist einfach, das gehört zum, keine Ahnung, wahrscheinlich wird wahrscheinlich eh wieder jeder zunicken oder sagen, nee, ist Schwachsinn. Aber das gehört für mich einfach zum Filme gucken dazu. Nicht jeder Film und lang nicht jeder Film kann und soll von vorne bis hinten erklärt werden. Manche Sachen sind einfach der eigenen Fantasie überlassen und nur weil der Filmemacher es nicht erklärt hat, heißt noch lang nicht, dass es lausig ist oder dass es irgendwie faul ist oder dass es irgendwie schlechtes Filmmachen ist. Mhm. Und ja, das ist, denke ich, so eine Sache, was man bei den Coens sehr gut sehen kann. Skurril, nicht alles hat irgendwie, ja, vollends für auf einem offensichtlichen Weg Sinn, aber es ist ein Gesamtwerk einfach und jeder Film sollte natürlich auch auf, keine Ahnung, so wahrgenommen werden.
Ich denke auch, es fühlt sich rund an. Ja. Meine Deutung ist auch so ein bisschen, kurz Kaffeesatz gelesen, dass es auch die Coens ein bisschen auch so als ihren vielleicht Bildungsauftrag oder erzieherischen Auftrag betrachten, uns irgendwie dafür zu schulen, für diese offenen Enden, die sie eben auch immer wieder haben in ihren Filmen. Und anscheinend bei, sag mal so, ich würde mal sagen, dem Mainstream-Journalismus oder der Mainstream-Filmschreibenden Presse oder Publikum scheint es immer noch nicht zu funktionieren, weil das ist bis heute so, dass irgendwie, wenn die Coens so einen ambivalenten Schluss haben oder einen offenen Schluss, es war selbst bei No Country for Old Men so und anderen Filmen von ihnen, die so gelobt wurden, bei Barton Fink wird uns wieder begegnen und das ist ein Film, der massenhaft Preise abgeräumt hat, aber die Leute saßen da, also ich habe ganz oft gelesen so, aber das Ende, das ergibt keinen Sinn, das ist mir alles zu offen, was soll, ist das jetzt echt oder nicht oder was machen die da? Ich möchte jetzt nicht irgendwie Filme spoilern, über die wir heute Abend nicht reden, aber wir werden noch drauf zu sprechen kommen. Und es funktioniert nicht, aber es ist eben auch, da hat eben auch der Wahnsinn wieder Methode, so chaotisch das alles ist. Die verfolgen eben ganz klar eine Agenda und die Agenda besagt, du, lieber Zuschauer, dich nehmen wir auch ein bisschen in die Pflicht oder Zuschauerin, du musst dir das selber entschlüsseln oder auch nicht. Du hast natürlich auch die Freiheit, gerade hier bei Arizona Junior, der vordergründig eine Screwball-Komödie ist, zu sagen, ich will gar nicht groß drüber nachdenken. Ich genieße einfach das Chaos und amüsiere mich gut. Aber man kann eben auch mehr rausziehen. Muss man aber nicht. Ich glaube nicht, dass das Raising Arizona so vielschichtig ist und doppelbödig.
Nein.
Aber ein bisschen mitdenken oder mitfühlen sollte man eben schon. Und wenn es einem eben nicht gefällt, kann ich mir vorstellen, dass man auch am Ende raus ist und sich denkt, gerade bei dieser Einstellung von Nicolas Cage und Holly Hunter da im alte Leute-Make-up oder mit Perücken, dass man sich denkt so, ja, wieso sollte mich das interessieren? Aber wie gesagt, bei mir hat es funktioniert. Bei mir funktionieren eben andere Sachen nicht, wie diese ganze Episode hier mit Glenn und Dot, Sam McMurray und Frances McDormand, die auch eine kleine Rolle hat. Das ist eben so, ja, ein Nebenhandlungsstrang und Nebenfiguren, die für mich nicht essentiell sind für das Funktionieren des Films und offenbar Humor reinbringen sollen oder nochmal eine zusätzliche dramatische Wendung. Ja, aber das dann irgendwie mit der Pointe, dass dann irgendwie Ende Glenn für einen Polenwitz im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwie verkauft wird, so an das Drehbuch, an die Filmdramaturgie, funktionierte für mich einfach nicht so wahnsinnig gut.
Ja. Nee, das.
Aber das ist jetzt persönlicher Geschmack und das möchte ich jetzt irgendwie auch, ja. Das ist keine allgemeingültige Wahrheit oder irgendwie objektiver Kritikpunkt, falls es so welche gibt. Das ist einfach, ja.
Eine Sache, die ich glaube ich so, das habe ich zumindest gemerkt: Coen-Filme, also ich bin ja eh ein großer Verfechter von Filme öfters zu schauen, gerade wenn sie vielleicht beim ersten Mal so, ja, okay, war okay, aber. Keine Ahnung, so, gerade wenn man sich unsicher ist, und das habe ich so oft gemerkt bei vielen Coen-Filmen, vielleicht auch bei dem nächsten, wo das ja gut tut und ja, das Filmerlebnis besser macht. Also es gibt ja so Leute, also ich kann es nachvollziehen, es gibt sehr viele Filme und warum sollte man sich dann einen Film ein zweites Mal anschauen, wenn es so viele Filme gibt, die man sich ein erstes Mal anschauen kann? Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, aber manche Filme haben es dann doch einfach verdient, noch ein weiteres Mal geschaut zu werden.
Ja. Und ich finde gerade ästhetisch sind die frühen Coens, gerade mit Barry Sonnenfeld an der Kamera, unglaublich. Da lässt sich unglaublich viel rausholen. Also ich habe es jetzt auch mir selber beobachtet, dass ich jetzt beim Wiedersehen und die meisten Filme habe ich jetzt zum mindestens dritten, eher vierten, fünften Mal gesehen, eben viel mehr zum Beispiel auf den Score von Carter Burwell geachtet habe, was irgendwie vorher für mich immer schon da war und mir durchaus Respekt abrang, aber diesmal war es mir also noch viel präsenter als vorher, weil einfach ich weiß nicht, weil, als ob ich jetzt den Grund liefern könnte. Es war einfach da. Ich habe viel mehr Acht darauf gegeben und auch festgestellt, auch wie variantenreich der ist. Also hier gerade bei diesem explosiven Schlusskampf gegen Lenny Smalls, wo dann irgendwie diesen epochal klingenden, grandiosen Score da mit Chorälen füttert auch noch. Und das ist irgendwie also irre. So das komplette auch nochmal akustische Kontrastprogramm zu Blood Simple, der sehr reduziert war, eben aus so einer Klavierbegleitung, fand ich toll. Es ist ein guter Film, was soll ich sagen?
Yes.
Bloß nicht so gut wie Blood Simple und auch nicht so gut wahrscheinlich wie der Film, den wir jetzt gleich besprechen.
Nein, auf jeden Fall nicht in meinen Augen. Mhm.
Möchten wir denn über Miller's Crossing sprechen oder hast du Arizona Junior oder Raising Arizona noch was hinzuzufügen?
Nee, wir können sehr, sehr gerne zu Miller's Crossing übergehen. Der letzte Film dann mit Barry Sonnenfeld als Kameramann, was man, wenn ich mich recht entsinne, auch dann sehr stark merkt ab dem danach, aber genau.
Absolut.
Der hat dann auch, war das dann, hat er Regiekarriere dann schon vor Miller's Crossing angefangen oder danach?
Seine Regiekarriere? Ich glaube nicht. Ich glaube, sein Durchbruch als Regisseur war ja Adam's Family. Muss 91 oder 92 gewesen sein.
Genau. Ja, okay, dann war es kurz danach.
Ich weiß nicht, ob er vorher schon was gemacht hat. Einerseits schön für die Menschen, die irgendwie von der Kamera, sagen wir mal, auf den Regiestuhl wechseln. Andererseits finde ich es eben auch manchmal bedauerlich, wenn das eben solche, ich möchte jetzt Barry Sonnenfeld nicht als One-Hit-Wonder bezeichnen, er hat Get Shorty gemacht, er hat Man in Black gemacht, also er hat durchaus auch noch andere gute, lukrative Filme gemacht. Aber dann gibt es eben so Menschen wie Jan de Bon zum Beispiel, der machte dann Speed und ich liebe Speed.
Ich vergötte es.
Aber ich wünschte, er wäre nach Speed einfach wieder hinter die Kamera zurückgekehrt und hätte gesagt, komm, ich mache weiterhin Filme mit Paul Verhoeven.
Und John McTiernan, das Action-Duo überhaupt während der 90er,
Aber nein. Wobei Jost Vacano, der mit Verhoeven gearbeitet hat, war auch ein toller Kameramann. Also alles gut, bloß Jan de Bont, der ist dann wahrscheinlich Thema unserer nächsten Reihe.
Oder? Oh ja, also ich gehe mit, alles was nach Speed kam, kannst du knicken.
Ja.
Das, ja.
Alright, Miller's Crossing. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, mit der Inhaltsgabe werde ich mich schwer tun, aber...
Wieso das denn?
Es ist ein bisschen tricky und wir haben auf jeden Fall ein größeres Ensemble. Also man kann fast sagen, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber so zwischen von Film 1 zu 2 zu 3 verdoppelt sich ungefähr die Größe des Ensembles richtig. Während wir bei Blood Simple, glaube ich, nur wirklich 4 relevante Protagonisten hatten oder 4,5, weil es bei Raising Arizona schon irgendwie 6, 7 und jetzt sind wir dann doch durchaus, möchte ich sagen, bei 8 bis 10 wichtigen handlungstragenden Figuren. Das sind manchmal jetzt nicht so die namentlich bekanntesten, also da hier tauchen auch Menschen auf wie wieder Francis McDormand oder Steve Buscemi, aber eben in wirklich sehr, sehr kleinen Rollen. Aber die Hauptdarsteller sind Gabriel Byrne als Tom, Werner, gespielt von Marsha Gay Harden, seine Geliebte, aber eben auch Freundin seines Chefs, gespielt von Albert Finney, einem irischen Gangsterboss, Leo, dessen Konkurrent gespielt von John Polito als Johnny Casper, John Turturro spielt Bernie Birnbaum, das ist der jüngere Bruder von Werner und jetzt wird es langsam immer komplizierter. Da sind dann noch zwei andere dabei, maßgeblich Schläger, möchte man sagen. Der coolste von denen wahrscheinlich Eddie Dane oder The Dane, gespielt von J.E. Freeman. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden Wichtigen vergessen. Anspruchsvolles Projekt, lange vorab geplant, komplizierter Drehbuch-Verfassungsprozess auch. Sie haben, glaube ich, auch einmal Pause gemacht, wenn man so der Trivia glauben mag. Sie haben Interviews dazu gegeben, also dem Kappen ist zu trauen. Und zwischendurch Paten Fink geschrieben und sind dann eben zu Miller's Crossing zum Skript zurückgekehrt, haben das fertig geschrieben. Auch keine unkomplizierten Dreharbeiten, große Studioproduktion mit einem Budget, was nochmal, glaube ich, in doppelter Höhe von dem lag, was Raising Arizona gekostet hat. Trey Wilson, der Arizona Senior spielte in Arizona Junior, wurde ein oder zwei Tage vor Beginn der Dreharbeit durch Albert Finney ersetzt, der jetzt hier Leo spielte, den irischen Mobboss, weil Trey Wilson starb an einem Gehirnaneurysma, wenn ich es mir richtig gelesen habe. Es gibt wieder keine Ortsangabe, was ich glaube, der dritte Coens-Film ist jetzt auch und der dritte überhaupt ohne Ortsangabe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Arizona in Arizona spielt. Ich glaube aber nicht. Und ich glaube, Blood Simple wird auch niemals geografisch verortet. Aber hier haben wir eben auch eine Stadt, die Chicago sein könnte, die New Orleans sein könnte. Wer weiß.
Also sie haben in New Orleans auf jeden Fall gedreht, aber es liegt dann eher so an, wie die Stadt aufgebaut war, so ein bisschen zeitlose Architektur und so. Aber ja, es ist eine namenlose Stadt, das ist richtig.
Und wir befinden uns in den späten 20er Jahren in einer US-amerikanischen Großstadt, genau. Wieder, glaube ich, sehr viele filmische, aber eben maßgeblich literarische Einflüsse. Dazu kannst du bestimmt auch noch ein, zwei Worte sagen. Aber das war es im Grunde. Und das ist eben auch, zur Handlung lässt sich so viel sagen, es ist eine gar nicht mal so unkonventionelle Mob-Geschichte über zwei verfeindete Banden und Missgunst unter denen, Rivalität, mörderische Rivalität, Menschen sterben. Ja. Ich kann es nicht mit zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Aber man sollte eben noch mal erwähnen, Tom, der Hauptdarsteller Gabriel Byrne, ist eben der Handlanger von Leo, dem einen großen Gangsterboss. Die teilen sich quasi eine Geliebte, wovon Leo zumindest zunächst nicht weiß. Aber was eben auch reinspielt in einen späteren Konflikt eben mit dem anderen Gangsterboss in dieser Stadt, gespielt von John Polito. Menschen sterben sehr oft, noch öfter werden sie zusammengeschlagen. Und es gibt sehr viel Intrigenhaftes. Und John Turturro hat eine Rolle, die, glaube ich, auch für ihn seinen Durchbruch bedeutete, oder? Als waschlappiger, aber irgendwie doch hundsgemeiner Bruder von Marsha Gay Harden. War das so?
Ich meine zumindest, es war so.
Es war nicht seine erste Rolle, aber es war so der, ich glaube, er war derjenige, den so alle aus dem Cast rausgepickt haben, kritikerseitig gesagt haben, oh, John Turturro, das ist aber, auf den musst du Acht geben.
Er ist aber auch einfach so fantastisch, also er hat wirklich nicht viele Szenen, aber wenn er halt da ist, er glänzt halt einfach.
Also ich möchte nicht Do the Right Thing unterschlagen, also bevor jetzt die Menschen, irgendwie Spike Lee-Fans sagen, was tust du hier, aber naja, seine Rolle dort ist etwas weniger cool als die hier.
Ja, aber klar, John Turturro sticht hier mehr als raus, also wirklich wenige Szenen, aber ja, super einfach, wirklich super. Auch so die verschiedenen Lagen, ich sag mal, Gemütslagen, die er hier durchlebt, von bettelnd, traurig, also wirklich so, es geht alles durch und es ist einfach, ja, fantastisch, auf jeden Fall. Für die Kids, das ist der Bursche aus den Transformers-Filmen.
Ja, stimmt. Es gibt da so einen Filmmacher, der heißt Michael Bay und der hat irgendwann entschieden, ich nehme einfach irgendwie über den halben Cast aus Coen Brothers Filmen und besetze die in meinen Filmen. Ja,
ja, genau.
Wie geht's dir mit Miller's Crossing?
Mittlerweile unglaublich gut. Denn ich liebe den Film. Es ist für mich einer der besten Coen-Filme überhaupt. Ich finde den perfekt, aber ich habe auch ein Weilchen gebraucht, um dahin zu kommen. Der Film hat, also die Coens haben als sie das Skript geschrieben haben, selbst ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so den Überblick zu behalten und haben sich selbst damit verwirrt und haben sich dann erstmal einen Hatzaka-Proxy geschrieben. Kann man so ein bisschen verstehen, denn das, was so viele, also gerade so Dashiell Hammett-Krimis, der hat Red Harvest und The Glass Key geschrieben, da sind die beiden Romane, auf die das hier so, ich sag mal, teils basiert, mehr Dialog, Grundstory und Glass Key ist so, ich sag mal, so die Grundstory dann übernommen. Aber du hast es ja mit hier die Humphrey Bogart-Krimis, wo gibt es ja die berühmte Anekdote, wo sie damals am Set waren und den Autor angerufen haben, ja, hier, wir stehen hier vor einer Leiche und wir wissen gerade gar nicht, wer ihn umgebracht hat. Und der Autor des Buches, ja, weiß ich auch nicht.
Genau, natürlich.
Und Chinatown, LA Confidential sind einfach Filme, das ist mein Metier, finde ich, gehe ich super drauf ab, finde ich großartig. Das größte Problem mit solchen Filmen ist einfach, dass du sehr, sehr viele Namen hast. Und im Gegensatz zu anderen Filmen, wo du hörst den Namen einer Figur und wirst gleichzeitig auch visuell mit dieser Figur eingeführt, ist das hier nicht der Fall. Du hörst ganz viele Namen, aber du weißt, hast kein Bild von dieser Figur, du hast kein Gesicht zu dieser Figur. Und das macht es dann gerade bei der Erstsichtung unglaublich schwer, überhaupt dem Plot zu folgen oder ich sag mal so der Dramaturgie zu folgen. Oder warum, wer hat was gegen diese Person? Wer ist jetzt Mink? Ja, okay, Mink ist Steve Buscemi, der einen einzigen Auftritt hat.
Ja.
Das ist quasi ein Cameo-Auftritt.
Und dann in den Folgen 90 Minuten irgendwie 48 Mal erwähnt wird.
Genau, seine Leiche siehst du später, also wenn du den Film erstmal siehst, du kannst, ja okay gut, das ist eine Leiche, ist Mink, ich weiß, ich habe den Namen mal gehört, aber du weißt nicht mehr, wer das überhaupt ist und warum diese Person da jetzt überhaupt liegt. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die hier die Erstsichtung unglaublich erschwert. Du hast mit Sicherheit so einen Grundgefallen an dem Film und kommst am Anfang noch so ein bisschen mit, weil er hat coole Szenen, der hat einfach fantastische Dialoge, also sehr geil geschrieben, auch da so ein paar Dialoge natürlich dann aus Dashiell Hammetts Roman übernommen, aber das ist, denke ich, so eine Sache, wo man dann sagen kann, ja okay, gut, der Film ist okay, gefällt mir so grund, aber ich glaube, später irgendwann verliert der Film dann jemanden, der den das erste Mal schaut und der vielleicht nicht eine sehr begradete Auffassungsgabe, perfekt, jawohl, genau, besitzt und hier ohne Probleme mitkommt. Mittlerweile habe ich da keine Schwierigkeiten mehr, aber das liegt nicht an meiner Auffassungsgabe, sondern mehr, dass ich den Film einfach sehr häufig gesehen habe, weil ich, ja, ich habe gerade beim zweiten Mal hatte ich wirklich unglaublich Gefallen am Film selbst. Es ist eine Mafia- oder eine Gang-Geschichte. Wer, ich sag mal, hier die ganzen verschiedenen Variationen von Sieben Samurai kennt, sei es die Walter Hill-Version, Last Man Standing oder mit Clint Eastwood für ein paar Dollar mehr. Also diese Grundgeschichte, die auch hier noch so ein bisschen mit aufgegriffen wird, finde ich einfach sehr schön. So der smarte Typ, der zwei Gangs gegeneinander ausspielt und immer so der Schlauste ist, oder zumindest augenscheinlich der Schlauste ist und vielleicht sich manchmal ein bisschen zu sehr verrennt, aber ja. Ich glaube, es ist so einer der zynischsten Filme, den die Coens je gemacht haben, was vielleicht dann auch nochmal so den ein bisschen erschwert, wenn man sich auf den Film einlassen will und vielleicht jetzt so der Zynismus einem nicht so unbedingt zusagt. Brutaler Film, du hast eben schon gesagt, der Film war früher ab 18, ich weiß auch noch, ich habe die DVD, die hatte ich gehabt, die war ab 18, mittlerweile die Blu-ray, da prangt dann der FSK 16 Stern drauf.
Ich habe auch noch hier die DVD mit der ab 18 Freigabe, sieht leider nicht mehr so gut aus, muss man sagen, nach aktuellen Maßstäben.
Ja, also ich glaube, einen weiteren Generationswechsel zu 4K werde ich nicht durchmachen, Blu-ray ist mein letztes physisches Medium, was ich mir gekauft habe, danach ist Schluss. Aber ich ohne jetzt zu lange abzuschweifen, aber ich bin bei uns hier damals, ich bin in Schlecker gegangen, den es ja auch mittlerweile nicht mehr gibt, und habe plötzlich gesehen, da stand das Ding aus einer anderen Welt, also der von John Carpenter, mit einer 16er-Freigabe ungekürzt. Und ich dachte, das ist Brave New World. Ja. Aldous Huxley würde sehr begeistert.
Wobei man sagen muss, also seine ab 18 Freigabe trägt er nicht zu Unrecht. Und da spielt einfach, glaube ich, einfach ein bisschen das auch das Renommee, also das Prestige auch der Filmemacher mittlerweile rein, dass er dann eben auch die liebe Freigabebehörde in Wiesbaden sagt, ach komm hier, machen wir das ab 16, weil der Film ist ja schon extrem gewalttätig. Also ja. Es ist niemals grotesk explizit in dem Sinn, dass eben auf Gewalt ausgewälzt, lange, langatmig, zeitlich gedehnt dargestellt wird. Also es ist immer sehr, sehr heftig und abrupt. Aber da gehen eben einige Köpfe zu Bruch. Es ist ein harter Film. Zynisch, ja. Er ist tricky, was seine Erzählung betrifft. Ich gebe dir absolut recht. Aber er kann eben auch darauf bauen. Und ich glaube, das ist auch so das Publikum, was ideal ist für Miller's Crossing, falls und jetzt uns auch Menschen zuhören, die den Film noch nicht gesehen haben, die eben einfach eine Affinität haben zu dem Genre, zu Film Noir, zu Gangsterfilmen, die vielleicht auch schon andere Hammett-Varianten kennen, wie von Leon oder Kurosawa, die vielleicht irgendwie, ja, oder andere Verfilmung von Hammett, wie The Glass Key, gibt es auch einen schönen Film von Stuart Heisler aus den 40ern. Ich glaube, auch ein Roman, der mittlerweile 3, 4, 5 Mal adaptiert wurde. Also sagen wir mal so, er folgt schon so einem bestimmten erzählerischen Muster, was wir eben in so oder so ähnlich schon woanders gesehen haben. Und das macht es einem relativ leicht, zumindest auf so einer gefühlten Ebene, nachzuvollziehen, was da passiert. Auch wenn, bin komplett bei dir, man im Detail sich oft fragt, wer war das gleich? Was wollte Person X von Y? Schlussendlich kapiert man doch, worum es geht. Ohne dass der Film das wirklich so vordergründig klar macht. Das fand ich eben auch wirklich ganz interessant. Der Film hat ganz wenige Momente, in denen einfach Figuren nur da sitzen und sagen, so, wir erklären jetzt mal die Handlung. Also, jeder Dialog, fast in einem Film, fast jeder Dialog offenbart auf wirklich die denkbar poetischste Weise Wahrheiten über die handelnden Figuren, ohne diese Wahrheiten jemals direkt auszusprechen. Es ist alles nur so, es ist alles so im Gangstersprech, alles ist kodiert auf eine bestimmte Art und Weise. Leute reden auch nicht klar, also Tacheles über das, was wirklich ihr Anliegen ist, oft auch, weil sie eben ihre eigene persönliche geheime Agenda fahren. Da sitzt dann irgendwie plötzlich ein Polizeibeamter da im selben Raum oder man sagt ihm natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern die Wahrheit nur insoweit man irgendwie sich für seinen eigenen Vorteil gebrauchen kann oder Parteien, die eben quasi rivalisierend sind, irgendwie um dasselbe Territorium streiten. Und das finde ich eben ganz, ganz spannend. Also ganz über weite Strecken des Films spricht keiner jemals so wirklich aus, was er oder sie will oder schielt dabei immer auf seinen oder ihren eigenen Vorteil und sagt dann irgendwie nie so richtig gerade heraus, was eigentlich Sache ist. Bis du dann am Ende, und deswegen trifft sie mich dann auch jedes Mal so, dazu möchte ich vielleicht später was sagen, deswegen trifft mich vielleicht der letzte Moment auch so, weil das eben so lange Zeit im Film so ist. Aber ja, ganz abgesehen von den tollen Dialogen, also hier passt wirklich alles. Ich möchte jetzt irgendwie Blood Simple und Raising Arizona nicht niedermachen in dem Sinne, dass ich sage, ja, das ist alles zweitklassig und das zielte nur darauf hin, in Miller's Crossing wirklich das große Meisterwerk zu erschaffen. Auf einer ganz persönlichen Ebene mag ich Blood Simple lieber als Miller's Crossing, weil ich näher an den Figuren dran bin, weil ich sie einfach lieber mag, weil ich Francis McDormand mag und John Getz und irgendwie auch der Privatdetektiv Emmett Walsh, so schmierig er auch ist. Und Miller's Crossing ist Tough Love oder so, wie sagt man? Also er ist einfach durch seinen Zynismus ist er relativ unnahbar. Man muss sich den Film schon erarbeiten. Aber auf einer handwerklichen Ebene, es betreffend Skript, Score, Kamera, Editing, also Montage, ist sehr fantastisch. Also ein fantastischer Film. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo kann man denn anfangen?
Ja, also ich glaube, das alles gehe ich vollkommen mit. Der Film ist leider, glaube ich, stark untergegangen, ist im Jahr rausgekommen, wo Goodfellas rausgekommen ist, Pate 3 rausgekommen ist, ist natürlich wesentlich besser als der Pate 3, aber ist dann, glaube ich, da so auch ein bisschen einfach da. Das ist dann mehr der ganze Schall
Pate 3
und Goodfellas. Einfach zwei, ich sag mal recht, ein zumindest einer der populärsten Gangsterfilme überhaupt, wenn nicht sogar der populärste, nimmt dann hier den Film etwas Wind aus den Segeln, ist, glaube ich, dann auch nicht so gut an der Kinokasse gelaufen. Aber ja,
also sie sagt mal im Interview, Raising Arizona ist der letzte Film, der Geld gemacht hat. Das war ein Interview, das wir 2000 gegeben haben. Also das ist ihr größter Kassenerfolg bis zwischen 87 und 2000 gewesen. Und danach ging es nur noch bergab.
Ernsthaft?
Ja, sie sagten zumindest, ich meine, die Budgets wurden ja auch größer. Also ich meine, Hudsucker Proxy hat natürlich mehr Geld eingespielt als Miller's Crossing, hat aber auch ein Schweinegeld gekostet.
Verhältnismäßig, ja.
Entschuldige.
Ja, also es ist, nein, alles gut. Das Ding ist, also als Film einfach nur ein komplett durchexerziertes, perfektes Stück Film. Also von allem. Die Geschichte ist, ja, ein Tick komplex erzählt, aber wenn man sieht es einfach so, ich sag mal dann in der erneuten Sichtung, hat alles Hand und Fuß. Mhm. Also gerade bei Barry Sonnenfeld dürfte wahrscheinlich dann so komplett sich austoben bei Raising Arizona. Hier, ich sag mal auch, aber du merkst sofort, sie haben so, also er und die Coens einfach ein so schönes Gespür für Lichtsetzung. Der Film sieht fantastisch aus. Hier ist keine groß übertriebenen Kamerafahrten. Es ist einfach sehr schön erzählt. Wir haben manchmal so in Hand-zu-Hand-Auseinandersetzungen haben wir so ein bisschen Handheld, aber sonst sehr schöne Kamerafahrten, selbst in kleinen Momenten. Das ist da, wo ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo der Dane zum Marsha Gay Harden kommt und dann die zwei Typen reingelaufen kommen, fallen direkt hin, er knallt den einen direkt ab, so die Pistole geht so neben auf die andere Seite, der eine versteckt sich hinter der Wand und der Dane erschießt ihn halt hinter der Wand und einfach so dieser kleine Move, die Pistole geht zur Seite, Kamera folgt langsam ein bisschen der Pistole, so schön und großartig gefilmt. Ikonische Szenen wie der Überfall Oh, wie heißt der? Albert Finneys Haus.
Ja, Leo.
Mit Leo. So gut, sehr großartiges Musikstück dazu gewählt. Also wirklich sehr ikonisch, ohne sich da aufzudrängen. Hier bin ich, also hier gehe ich bei jeder Sichtung, auch gestern wieder einfach nur auf die Knie. Ein sehr, sehr, sehr großartiger Gangsterfilm, der viel, über den viel zu selten gesprochen wird. Also es, die Dialoge allein, ich könnte auf die Knie gehen, einfach so gut geschrieben. Manchmal vielleicht sogar poetisch ist, glaube ich, das falsche Wort, aber sehr gewitzt. Also jeder versucht halt so ein bisschen, im Englischen sagen sie halt immer smart, jeder versucht halt so smart zu sein, und Polito sagt immer zu Gabriel Byrne, man, you got a lip on you. Und das gilt aber auch so für andere Charaktere. Also ich finde es einfach sehr schön, wie hier so, wie die Dialoge sind einfach sehr pfeffrig geschrieben. Beste Dialog überhaupt, wo Gabriel Byrne dann im Auto sitzt und der Daniel fragt, was da passiert ist. Er antwortet, der hat ein old war wound and acts up around morons. Fantastisch, einfach nur fantastisch. Ich bin, ja, ich komme auch aus dem Schwärmen bei diesem Film nicht raus. Ich habe jetzt einfach mal aufgehört, weil ich...
Nein, das ist gut, was du sagst. Also ich finde Drehbuch sage ich auch stark. Ich denke schon, dass dem so, man kann schon da von einer gewissen Poesie reden. Ich meine auch, wie ein David Mamet natürlich eine poetische Schreibart auf seine Art und Weise. Sie ist ja auch sehr reduziert und kodiert und singend, möchte ich mal sagen. Ohne jetzt schwülstig zu sein. Also das meinte ich jetzt auch nicht damit. Also ich glaube, ich habe auch das Wort irgendwie gebraucht, dass es irgendwie wie sehr, 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 sehr lyrisch, sehr poetisch klingt. Ich empfinde das aber eben auch durchaus so. Das singt einfach, das, was die sagen. Es wirkt unglaublich authentisch. Also ich möchte nicht immer, dass wenn ich sage authentisch, dass es jetzt mit wahrheitsgemäß verwechselt wird, dass ich das Gefühl habe, so war das irgendwie im Gangstermilieu 1929, das ist irgendwie historisch komplett akkurat. Nee, aber jetzt im Kontext dieses Films, dieser Welt, die sich bewegen, wirkt das eben alles unglaublich glaubwürdig und musisch fast schon. Sehr, sehr kurz, sehr, sehr auf den Punkt, sehr doppeldeutig, wenn es angebracht ist. Ich finde auch interessant, wie Gabriel Byrnes Figur immer kommentiert wird, weil manchmal sagen sie ja einfach, guck mal hier, nimm dem Beispiel an Tom, der hält die Klappe, und dann wiederum kommentieren sie eben seine laxe Sprache eben, dass er immer ein Wort zu viel sagt. Also je nachdem, wer gerade mit ihm redet. Finde ich auch interessant, dass es eben auch ein Film sich erlaubt, verschiedene Standpunkte oder verschiedene Blickwinkel auf eine Figur zu haben, was eben Tom nicht nur der schweigsame Stoiker ist, sondern sehr wohl redet, wenn es denn eben gefragt ist. Er ist einfach ein Profi. Und das kapieren eben die meisten nicht, dass er in dieser Welt, in der eben sehr, alles sehr emotional auch getrieben ist und Menschen handeln, wie es ihnen, also wie es für sie nicht unbedingt zuträglich ist. Tom einer der wenigen ist, die sagen, du, ich weiß ganz genau, was Sache ist. Ich kalkuliere einfach, wie ich am besten für mich irgendwie aus der Nummer rauskomme oder daraus einen Vorteil schlagen kann. Und wenn ihr das nicht macht, ist das nicht mein Problem. Also er ist schon eine verdammt coole Sau. Er ist eine sehr, sehr coole Figur. Aber eben auch cool im eigentlichen Sinne des Wortes, eben sehr, sehr unnahbar. Und das macht es eben. Also ich habe keine wirklich klare Erinnerung mehr, weil es ist so lang zurück ist. Aber ich habe Miller's Crossing, muss ich so vor 20 Jahren erstmals gesehen haben. So eins war wirklich die DVD, die ich habe. Das ist, glaube ich, noch so erste Generation MGM-DVDs. Sieht nicht mehr gut aus. Und ich war nicht. Der Film blies mich damals nicht um. Aber ich habe ihn in den letzten 2-3 Jahren, ich glaube, zum dritten Mal gesehen. Und ich kann mittlerweile, glaube ich, die Grandiosität erkennen. Ist toll. Ich wiederhole mich jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, die ersten kritikwürdigen Coen-Filme kommen erst irgendwie später. Mir fällt wenig zu dem Film ein, was ich kritisieren kann. Außer dass ich mir hier vielleicht gewünscht hätte, er wäre sogar noch ein bisschen länger. Er hat mir sogar noch ein bisschen mehr gezeigt, weil ich die Figuren teilweise so spannend finde. Ich bin immer wieder darüber überrascht. Du hast eben auch, ich höre dann auf, ich möchte aber noch eine Sache aufgreifen, die du sagtest, sonst vergesse ich es wieder. Du hast eben den Überfall auf Leos Haus, also das Haus, die Villa des irischen Gangsterbosses da herbeizitiert mit Danny Boy, mit diesem Song da auf der Tonspur und Albert Finney im im roten Abendrock mit Maschinengewehr in der Hand. Und,
herrlich, ein Bild für die Ewigkeit.
Das ist absolut großartig. Und ich bin jedes Mal davon überrascht, wie früh das im Film kommt, weil ich mir denke, okay, das ist doch allein actionseitig und dramaturgisch so eine Highlight-Szene. Das sollte doch irgendwie so ein kathartischer Moment sein. Aber nein, es ist einfach nur eine von vielen Höhepunktszenen auf dem Weg zum eigentlich einen emotionalen Höhepunkt, der mich da auch nochmal packt, über den ich vielleicht gleich nochmal reden möchte. Aber ich hätte mir da fast gewünscht, dass der Film noch ein bisschen mehr Luft bekommen hätte zum Atmen. Also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, also sie hätten irgendwie den Paten 3 eine halbe Stunde wegnehmen können und irgendwie hier reinpacken können. Weil ich finde die Charaktere, also die Figuren finde ich wirklich spannend. Ich könnte mir vorstellen, noch mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Vielleicht würden sie dann so ein bisschen das Geheimnisvolle verlieren. Aber manchmal habe ich, also jetzt beim letzten Sehen habe ich richtig Sehnsucht danach gehabt, irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit vor allem mit Marsha Gay Harden zu verbringen und ein bisschen mehr über ihr Verhältnis zu ihrem Bruder zu erfahren. Aber, naja. Oder John Polito seinen Sohn, sein kleiner, dicker Sohn, den er immer eine runterklatscht. Was sind so Momente, die ich nicht so mag? Aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich die sehe, wenn ich ein bisschen mehr wüsste über dessen Familie, würde es mir die Szene vielleicht so ein bisschen schmackhafter machen. Aber gut, das ist jetzt wirklich so meckert auf hohem Niveau und sowieso ganz schlechter Stil, einen Film zu kritisieren, der nicht existiert. vor einem 2-Stunden-Film zu sagen, ach, ich fände noch besser, wenn er 150 Minuten wäre. Er ist schon extrem gut, so wie er ist.
Ich glaube da, also gerade das mit dem Jungen, das sind dann auch so die Beginne des Coenschen Humors. Und ich glaube, da gibt es einfach andere Szenen, die das vielleicht deutlich oder wo es deutlich herauskommt. Also es ist eine Sache, die ich sehr schön finde, am Anfang, als Ruck umgebracht wird und du in dem Moment, wo du seine Leiche siehst und der Junge zieht so seine Perücke runter, weißt so, deswegen heißt er Ruck. So einfach erstmal, das ist halt ein schöner Gag. Mhm. Und dass immer wieder aber davon gesprochen wird, ja okay, warum haben sie ihm die Perücke geklaut? Wer macht denn sowas? Und du hast aber mitbekommen, dass eigentlich einfach ein kleiner Junge war, der sie ihm abgenommen hat. Ja. Und dann die Szene, wo, ich weiß auch den Namen von dem Schauspieler nicht mehr, also auch so ein Character Actor, das ist der, den Dumm und Dümmer mit den scharfen Chilis umgebracht haben, der eine Bodyguard von John
Polito. Ja, Frankie ist das, ja.
Genau.
Mike Starr heißt der Darsteller.
Richtig, Mike Starr war es, genau. Und bei der ersten Auseinandersetzung, wo er sich halt so in aller Ruhe zog, er zieht die Jacke aus, er zieht den Hut aus, so, er zieht ihm einfach mit dem Stuhl eins drüber und plötzlich so, oh Mann, das kann halt wahr sein. Ja, jetzt muss ich den anderen holen. So, und dann die Szene ist einfach so herrlich. Also das ist halt einfach so komplett Gangster-untypisch. Ich habe damals mal mit meinem Onkel drüber gesprochen, der den Film nicht gesehen hat. Und ich hatte ihm den empfohlen. Und er ist halt so ein klassischer Filmbeschauer, möchte ich es mal möglichst wertfrei bezeichnen. Und die Szene hat für ihn gar nicht funktioniert. Und so der ganze Humor. Ja, also das war für ihn, hat ihn so komplett rausgerissen. Das war für ihn, ging für ihn gar nicht. Aber ich finde es sehr schön. Und das ist natürlich das auch, was die Coens auszeichnet, dass sie nicht einfach nur schnurstark ihr Genrestück abziehen, dass es hier nur ein geradliniger Gangsterfilm ist, sondern dass sie eben, ich meine, das tun wir hier auch, das wollen wir hier tun. Wir wollen Filmografien besprechen, wir wollen schauen, okay, gut, gibt's eine Handschrift, die sich dann, natürlich gibt es offensichtlich eine Handschrift, aber was sich einfach so durch eine Filmografie zieht. Und das ist hier so der Beginn des Coenschen Humors, den man vielleicht nicht immer so ganz festmachen kann, den man nicht immer so genau auf den Punkt beschreiben kann, aber der sofort erkennbar ist. Und das hat mir in diesen Szenen wieder mal sofort aufgefallen, dass das ist eindeutig die Handschrift von denen. Das ist mit Sicherheit in keiner anderen Version dieser Geschichte drin gewesen. Und das ist absolut das, was die Coens auch in der Stelle ausmacht. Ja.
Und in ihren besten Momenten, in denen sie eben wirklich auch ihre Erzählung mit Humor aufladen, sagt das eben dennoch was über die Figuren auf. Also es ist kein humorvoller Moment oder geckiger Moment, das allein nur des Effekts wegen, so von wegen, ha, die wollen mich zum Lachen bringen. Sondern es sagt ja auch ganz viel über die Figuren. Also Frankie krempelt sich die Ärmel hoch und will eben Tom angreifen. Und es gibt eben diese unausgesprochene Vereinbarung offensichtlich unter Gangstern. Du prügelst dich jetzt oder du nimmst das jetzt einfach in Kauf, dass es dir jetzt an den Kragen geht und du kriegst jetzt eine Abreibung, weil du Scheiße gebaut hast. Aber was Tom eben macht, ist, er gehorcht den Regeln nicht, er nimmt diesen Stuhl und bringt eben Frankie eins über. Und Frankie ist entsetzt darüber, dass er diese Regel nicht eingehalten hat. Warum? Weil sie im Grunde eigentlich beide nicht wirklich emotional bei der Sache sind. Also es gibt auch wirklich, glaube ich, keine großen, also bei Tom zu Leo schon, aber bei Frank keine wirkliche, würde ich mal sagen, richtig emotional tiefgehende Bindung zu seinem Auftraggeber. Der macht halt einfach einen Job und der kann es gerade nicht ab, dass Tom ihm nicht ermöglicht, einfach seinen Job auszuüben. So von wegen, hey Thomas, was ist das hier? Ich verdiene Geld damit, dich zu verprügeln. Wieso lässt du das nicht zu? Du musst schon mitmachen, ne? Es ist einerseits eben lustig, andererseits erzählt die Figur von Frankie, über den wir relativ wenig erfahren, komplett aus in diesem einen Moment. Du weißt eigentlich alles über diese Figur. Durch seinen tumpen Gesichtsausdruck, durch die Art und Weise, wie er reagiert, darauf, dass er eben mit dem Stuhl als übergebraten bekommt, dass er eben zu seinem Kollegen geht, Tic-Tac, Al Mancini spielt den, und den eben um Hilfe holt. Und die dann eben ganz pragmatisch weiter anfangen, Tom zu verprügeln, bevor dann die Polizei dazukommt. Das ist im Grunde, du hast all diese Figuren, diese kleinen Nebenfiguren auch irgendwie komplett charakterisiert durch diese Momente. Und trotzdem war es lustig dabei. Und zwei Fliegen damit mit einer Klappe geschlagen. Und das ist halt wirklich, das, wenn die Coens richtig gut sind wie hier, dann können die das, dann bringen die das alles so richtig auf den Punkt. Da bringt das alles zusammen und es ist komplett befriedigend. Und dann gibt es eben wieder spätere Filme, wo man irgendwie merkt, ja, okay, das ist jetzt einfach nur gemein böse um der Bösartigkeit willen oder um für einen Gag. Aber hier, super. Es ist immer ökonomisch auch erzählt dabei. Und das ist ich könnte darüber ewig schwärmen. Also Miller's Crossing ist es am präsentesten von allen Filmen, über die wir heute Abend, glaube ich, reden.
Es ist auch so einfach so ein schön kleiner Moment. Okay, du siehst ja diesen taffen Schläger und so innerhalb von Sekunden sehen wir einfach nur wortlose Enttäuschung, ja, und haben so fast Mitleid mit ihm. So, weil er, oh Mann, jetzt ist er irgendwie traurig.
Und die Figuren herrlich erkennen und, auch, Entschuldigung.
Ja, nein, alles gut. Und du wirst nicht rausgerissen. Du denkst dich auf einmal, oh, okay. Mein Onkel hat's rausgenommen und er fand's auch nicht gut. Also funktioniert dann offensichtlich auch nicht für jedermann. Für mich hat's funktioniert und ich finde, die Coens sind dann auch so die wenigen, die einfach so, ich sag mal, so klasse Tonsprünge wirklich gut handeln können. Mhm. In meinen Augen dann. Aber ja, du wolltest was sagen.
Nee, ich wollte nur ergänzen, ich finde es grundsätzlich toll und ich glaube, das ist auch unkonventionell für einen Gangsterfilm, der einfach so rein visuell erstmal oder inszenatorisch irgendwie sehr, sehr, sehr klassisch aussieht. Nicht klassizistisch, aber klassisch, wie so ein klassischer Gangsterfilm auch, dass dann eben auch sowas kommt, solche Brüche halt mit so etablierten Erzählmustern oder wie man eben so die Figuren darstellt. Vielleicht ist das deinem Onkel irgendwie nicht positiv aufgefallen und es hat den rausgerissen. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Das ist eben auch ein sehr moderner Film. Die Art und Weise, wie er erzählt ist. Also schon auch so einer selbst, möchte ich mal sagen, konstruierten Authentizität verpflichtet. Und die besagt eben auch, Figuren wissen um ihre Grenzen und um ihre Aufgaben und um ihre Agenda. Und die sagen eben auch, nee, okay, bis hierhin und nicht weiter. Oder das macht man nicht. Ich finde diesen Moment zum Beispiel mit John Polito gegen Ende so erstaunlich, wo er dann eben nicht zulässt, dass Tom umgebracht wird, sondern dann eben Tom sagt und dann irgendwie quasi sich doch mal Seiten wechselt und dann Tom rettet vor dem Tod, den er selber angeordnet hat und sagt, weißt du, nee, also mit diesen ganzen Double Crossings, also wie oft kann man jemand hintergehen und der hintergeht einen auch wieder, das ist irgendwie zu weit gegangen, das funktioniert so für mich nicht. Ja, irgendwie, how many double crosses can you do until everything gets fucked up oder sowas, sagt er, ich paraphrasiere. Und ich finde, das ist so ein ganz ungewöhnlicher Moment, in dem einfach so ein jemand, der als Schurke, als so ein bisschen kurioser Schurke, schrulliger Schurke etabliert wurde, aber schon als so ein Gegenspieler sagt so, das funktioniert so nicht. Das ist irgendwie, am Ende sind wir alle unglücklich. Ich muss hier mal einen Riegel vorschieben. Ich finde das ganz, ganz interessant, ganz spannend. Auch die Tatsache, dass, jetzt möchte ich vielleicht doch über das Ende reden, dass Leo eben Tom verzeiht am Ende und ihm ganz deutlich sagt, eben nicht mehr der eiskalte irische Mob-Boss ist, der da mit der Uzi steht, sondern eben so deutlich, wie er es machen kann in der ihm zugewiesenen Rolle in dem Film, Albert Finney eben zu Gabriel Byrne quasi sowas sagt, wie ich vermisse dich, ich brauche dich auch jetzt nicht nur als Mitarbeiter oder als rechte Hand, sondern als Freund. Dafür verzeih ich dir sogar, dass du mit meiner jetzt mittlerweile Ehefrau oder Verlobten geschlafen hast und eben wirklich sein Herz ausschüttet. Weil sowas haben wir ganz selten. Klar, das haben wir zwischen das haben wir zwischen Al Pacino und John Cazale auch im Paten. Aber die sind eben Brüder. Und die haben ein einfaches, die haben im Grunde ein Dienstleistungsverhältnis, die beiden. Also er ist der Angestellte von Leo. Und Leo sagt am Ende, du, das ist, komm doch bitte zurück. Und es ergibt Sinn in dem Moment. Und das hat sich das Drehbuch hart erarbeitet. Und all diese Figuren ergeben Sinn, auch wenn sie nicht irgendwie klassischen Konventionen des Gangsterfilms gehorchen. Also sind nicht alles die toughen, coolen Säue, sondern die treffen eben auch schlechte Entscheidungen. Aber die wissen eben auch, ah, jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt muss ich an anderer Stelle wieder gut machen. Und Tom ist eben nicht nur der eiskalte Zyniker, sondern er hat eben auch die Momente, denen er soft wird. Und eben John Turturro davon kommen lässt und nicht erschießt, wie ihm aufgetragen wurde. Und es rächt sich für ihn. Und ach, ich komme gerade vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich finde es gut, dass trotz dieser relativ kurzen Laufzeit, der Film ist nicht mal 2 Stunden lang, Figuren wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und ganz einzigartige, ganz einzigartige Persönlichkeiten zu entwickeln, die nicht dem gehorchen, was wir erstmals, wenn wir sie zum ersten Mal sehen, von ihnen erwarten. Tom ist der coole Schläger, der Tummelschläger, und Leo ist einfach der eiskalte Gangsterboss und das ist sein Gegenspieler und so weiter und so fort. Nee. Die meisten haben eben doch noch eine zweite oder dritte Ebene. Außer The Dane. Ich weiß nicht, ob der so viel zu bieten hat hinter seiner eiskalten Fassade.
Das glaube ich nicht, aber ich finde ihn, er ist ein so ikonischer
großartig, ne?
Henchman. Also ich sag mal so, Chigurh oder bei manchen, ich finde bei manchen, so Bad Guys, also so Schlägertypen, du brauchst manchmal einfach nur ein imposantes Auftreten und einfach nur ein Gedanke. Und also hier, du in den wenigen Szenen, du weißt halt, wie er tickt, du weißt vielleicht nicht viel über ihn selbst, aber das muss auch nicht immer sein. Also nur, keine Ahnung, ich brauche nicht immer eine Hintergrundgeschichte zu einer Figur, aber ich möchte ungefähr einigermaßen wissen, wie diese Figur tickt, oder? Wie sie vielleicht nicht tickt, vielleicht ist es ja auch dann sowas Spannende. Aber hier, ich weiß genau, wie er tickt. Ich finde ihn sehr bedrohlich und imposant und vor allen Dingen effektiv. Und das merkst du einfach so in jeder Stelle, wo er einen Auftritt hat. Ich finde ihn großartig. Ich finde es schade, dass er danach nicht mehr so viel, also klar, hat noch viele Sachen gemacht, aber nichts mehr einfach so was. Ich sage mal so, er hat ein sehr ikonisches Auftreten, also ein sehr markantes Gesicht auch so. Gerade also der Mantel und der Hut. Also ich kenne wenige Personen, dem etwas so gut und so ikonisch steht.
Ikonisch steht. Okay.
Wie ihm. Und wo du eben sagtest, also Tom und Leo, sie haben ja einfach, ich sag mal, ist ja auch so ein leicht freundschaftliches Verhältnis auch. Also ich finde, wir sehen anderen Leo, der in dem Haus angegriffen wird, so als der Leo, der mit Tom in seinem Zimmer sitzt und ihm sagt, hey, ich werde sie heiraten. Ich weiß, das kennst du so nicht von mir, und er so leicht so ein bisschen beschämt nach unten guckt und so ein bisschen Bestätigung auch von Tom hören möchte und auch so ein fast schlechtes Gewissen hat, das jetzt gesagt zu haben. Und das ist, denke ich, dann auch so eine Sache, die wir hier, dieses freundschaftliche Verhältnis von Gangsterboss und zu seinem besten Freund. Ich meine, deswegen vertreibt er ihn auch, sagt, ey, hier, zieh Leine, du warst nicht nur ein Angestellter von mir, wir waren Freunde, ich habe dir Sachen anvertraut, die ich niemand anderen sah, und du kannst mit mir, der Dane kann 100% so, wie Tom mit Leo gesprochen hat, nicht mit, wie heißt noch, John Politos Charakter?
Ja, Johnny Casper.
Johnny Casper, genau, kann mit ihm so nicht reden. Also da ist immer so, das Verhältnis ist da klar gestrickt, so er spurt, und wenn er sagt, sein Sohn ist schlau, und dann sagt er, ja, hast einen schlauen Sohn da, muss man schon sagen. Das finde ich, das merkt man schon einfach, dass da einfach nochmal ein komplett anderes Verhältnis ist. Und dann auch, dass Leo am Ende da auch wieder hin möchte und sagen, ja, hier, okay, also ich, klar, du hast Scheiße gebaut, aber ich mag dich trotzdem und bist ein Freund, und ich verzeihe dir, weil du halt mein Freund bist und nicht nur voll, keine Ahnung, so klassisches Angestelltenverhältnis gestanden haben.
Ja.
Und ja, es ist so leicht versöhnliches Ende, nach einem der zynischsten Cone-Momente wahrscheinlich überhaupt, so look in your heart, what heart. Das, irgendwo gab es da mal eine Parodie von, ich habe das nie verstanden, obwohl ich mir das Crossing gesehen hatte. Dann.
Ja, John Turturro sollte man nochmal lobend erwähnen als Bruder von Werner, von Marsha Gay Harden, oh, ja. Bernie. Genau, es gibt einfach spiegelbildlich zwei Szenen, in denen eben Tom Bernie exekutieren will. Einmal ihm eben so gesagt wurde, er soll es bitte tun, und das zweite Mal eben aus eigenem Willen heraus, und das dann auch schlussendlich tut. Beim ersten Mal lässt sie ihn davonlaufen, und das ist tatsächlich so, also da kann John Turturro wirklich glänzt, und das Interessante ist eben, dass eben auch seine Figur so einen interessanten Wandel durchmacht, weil du nimmst ihn ja schon eher so als waschlappiges Anhängsel von aller anderen sehr viel cooler gezeichneten Figuren wahr, bis dahin, bis er auch dann da irgendwie im Wald kniet und irgendwie die Pistole an die Stirn gedrückt wird und er um sein Leben bettelt und Tom sagt irgendwie hier renn und ich kümmere mich um den Rest und tauche nie wieder auf. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich den Film das erste Mal sah, ich habe nie damit gerechnet, dass er sich zu der größten Bedrohung für Tom entwickelt. Nicht in der Art und Weise, wie es dann geschieht. Ich dachte schon, aha, okay, die werden den irgendwo finden, wie er im Keller sitzt und dann sagen, hier, guck mal, wir haben Bernie entdeckt. Aber dass eben Bernie in Toms Wohnung zurückkehrt und sagt, ich habe lange drüber nachgedacht, ich habe eigentlich keine Lust wegzurennen. Wieso machen wir es irgendwie nicht anders? Und du spielst jetzt nach meinen Regeln. Das ist schon so ein... Der Moment hat mich wirklich kalt erwischt und erwischt mich immer wieder kalt, in dem Sinne, dass mich das wirklich fast schon schockiert, die Szene in ihrer Kälte. Und ich so, also den größtmöglichen Hass auf John Turturros Figur in dem Moment entwickelt. Und ich denke so, du Arschloch, das packt mich dermaßen am Kragen. Das ist so eine richtige, ich hab, glaube ich, immer zu kämpfen im wahren Leben mit Ungerechtigkeiten. Ich bin da immer ganz schnell dabei, irgendwie wütend oder peinlich berührt zu sein. Das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wie kann er es wagen? Also, der soll dankbar dafür sein, dass er sein Leben hat und sich irgendwie der arme, integre Tom, die integerste Figur in dem ganzen Film, quasi für ihn opfert, um ihn mit dem Leben davon kommen zu lassen. Vielleicht auch aus Liebe zu seiner Schwester. Und was machst du? Du machst es kaputt. Und dann diese Demütigung auch noch, als Tom ihm dann irgendwie nachrennt und sich so anders überlegt und denkt, ach komm, ich erschieße ihn, und dann ausrutscht, und dann haben wir hier wieder das Fußmotiv, also irgendwie auf dem polierten Boden da ausrutscht und hinfällt, dann irgendwie Bernie ihn auch noch abkanzelt mit irgendwie, hier du Loser. Das ist gemein, also die packt mich hier wirklich, also emotional bin ich hier komplett dem Film so auf den Leim gegangen, also da haben die mich richtig da am Kragen, die Coens, mit dem auch mit ihren Schauspielern. Ist toll.
Miller's Crossing ist gut. Auf jeden Fall. Und es wird auch nicht klar, ich sag mal, als großer Twist gehandelt, weil wir wissen ja, dass er am Leben ist. Wir wissen, dass er ihn nicht umgebracht hat. Es wird nicht irgendwie, oh, okay, geht mit ihm in den Wald, wir bleiben bei den zwei Gangstern und hören auf einmal einen Schuss und sagen, ja, ist erledigt und wir können ahnen, dass er noch lebt, sondern wir sehen es quasi. Wir sind bei Tom und wir sehen einfach, wie er um sein Leben bettelt und dann einfach so dieser harte emotionale Bruch, wo er dann da sitzt und einfach cocky und ekelhaft.
Wenn Bernie da seine Kappe auf dem Knie liegen hat, denkst du auch im ersten Augenblick, der hat eine Knarre darunter? Also ich achte immer auf sein Knie und denke mir, wahrscheinlich beim 10. Mal nicht mehr, aber.
Nee, also es ist, ich war gerade überlegen, ob es die Szene ist oder ob es eine Szene vorher ist. Ich glaube, es ist die, weil Tom setzt sich und er macht einen Move, den ich noch in keinem anderen Film gesehen habe. Er nimmt seinen Hut und schmeißt ihn sich auf den Fuß und balanciert einfach seinen Hut als auf dem Fuß. Fand ich sehr schön. So kleine, keine Ahnung. Hat er wahrscheinlich gesagt, hey, ich, Jungs, wenn es für euch okay ist, ich nehme meinen Hut und balanciere den auch hier auf meinem Fuß. Sehr schön.
Der Rest ist eben, dadurch, dass es eben eine sehr starke Konstante gibt zu Personal hinter den Kulissen, also Barry Sonnenfeld, Carter Burwell und irgendwie auch die Dame, die das Set Design gemacht hat, deren Name leider gerade entfallen ist, ist jetzt irgendwie, glaube ich, auch müßig, jetzt zum dritten Mal zu sagen, die sind alle toll. Aber das ist alles nochmal auf einem anderen Level. Und wie gesagt, ich glaube, Blood Simple ist tatsächlich was, so, wenn ich so mal tief in mein Herz gucke, mir heute Abend der liebste Film, aber ich möchte die auch gar nicht aneinander messen. Das ist aber einfach so ein persönliches Geschmäckle. Handwerklich ist Miller's Crossing ich weiß nicht, haben sie zwischen diesem hier und No Country for Old Men noch einen wirklich großartigen Thriller gemacht? Also wirklich Thriller?
Ich wenn Fargo für dich da als Thriller durchgeht,
ja,
es ist halt eine schwarze Krimi-Komödie. Ich glaube, ich würde nicht als Thriller.
Ja, noirisch war The Man Who Wasn't There auch, aber ich habe ihn nie so wirklich als Spannungsfilm wahrgenommen. Ja.
Nein,
genau, wie ich bei Fargo auch wenig mitgefiebert habe. Also da war es eben das No Country for Old Men nochmal ein anderes Kaliber. Aber egal, ja, wir wollen auch die Filme nicht miteinander vergleichen. Er ist herausragend, wenn wir, glaube ich, ganz am Ende dieser Reihe dann irgendwie im August, wenn wir unsere letzte Episode rausbringen zu den Cones, zurückblicken, wird wahrscheinlich relativ weit oben landen, auch bei meinen Lieblings-Cones.
Ja. Ja. Eine Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte, ja, und zwar, also ich mag Filme, die so ihr eigenes Vokabular haben, ihre eigene Sprache. Mhm. Sei es jetzt einfach, weil sie sich einem Buch entlehnen oder einfach einer bestimmten Zeit. Aber immer hier sind auch die Sachen, die wiederholt werden. Mhm. Immer so What's the Rumpus oder The Hi-Hat oder wenn eine Frau als Twist bezeichnet wird. Also einfach Sachen, die, wo du sagst, okay, gut, ich weiß nicht, was sie damit meinen, aber so, du hast es nicht gehört. Oder wenn John Turturro als The Schmade bezeichnet wird.
Ja.
Also wo du hast so ein Gefühl dafür, was die meinen und auch wie es vielleicht, ob es negativ oder positiv behaftet ist. Aber sowas, auf sowas stehe ich halt
auch. Ja, total. Also das sollte man mal sagen. Deswegen, ich glaube, es ist auch sehr gewinnbringend. Ich weiß, einige Menschen sagen, vielleicht brauche ich nicht. Und das ist auch vollkommen legitim. Ich möchte das hier keine Synchro versus Originalfassung-Diskussion führen. Die gibt es woanders. Und da soll man sie bitte führen. Ich werde nicht dran teilnehmen. Aber sich den Film original anzugucken, ist hier sehr gewinnbringend, weil es wird eben, genau, es gibt eben klassisches irgendwie Chicago-like Gangster-Englisch, aber eben auch, es wird Italienisch gesprochen, Jiddisch, Englisch mit irischem Einschlag. Es ist sehr vielfältig und es sagt eben auch sehr viel über die Persönlichkeiten der handelnden Figuren aus, auch was ihren gemeinsamen Background betrifft. Also es ist maßgeblich wichtig, glaube ich, auch, dass Leo und Tom eben beide irische Gangster sind, also irische Abstammung, die eben auch diesen Irish Slant haben in ihrem Englisch. Das trug für mich unglaublich zum Lustgewinn bei beim Gucken des Films. Ich wollte es mal erwähnt haben.
Ja, dann glaube ich, können wir hiermit dann auch Miller's Crossing abschließen.
Ja, muss doch schon abmoderieren, eigentlich schade. Ich hab wirklich Bock auf die Codes, noch mehr Codes. Und das nächste Mal werden wir auf jeden Fall auch wieder so ein Packerl haben hier mit drei Filmen, die auch allesamt sehr, sehr cool sind. Oder zumindest beredenswert.
Ja, also das freue ich mich auch sehr drauf. Fargo ist wahrscheinlich dann schon so mehr als genug besprochen worden.
Och, sag das nicht.
Zu Recht natürlich.
Ja, wer weiß, was wir dazu zu sagen haben. Ja. Vielleicht was ganz Kritisches. Also
ich finde es immer schade, wenn du von manchen Leuten hörst, die Coens dann wirklich nur Fargo kennen. So ja, Fargo, Big Lebowski und das war's dann auch. Mhm. Weil ich glaube so manchmal so, gerade hier so die Frühwerke sind, ich will nicht sagen übersehen, aber zumindest so, ja, okay, gut, die haben halt früher auch Filme gemacht, aber so ab Fargo fängt es überhaupt erst an, dass sie wichtig sind. Und gerade Miller's Crossing und auch mit dem so einem fantastischen Debüt wie Blood Simple und vielleicht auch nächste Woche noch der ein oder andere Film, ja, zeigt dann, glaube ich, nee, also die Coens sind schon von Anfang an ganz großartige Filmemacher gewesen und konstant Qualität abgeliefert haben.
Leider nicht nächste Woche, aber nächsten Monat sprechen wir dann über Barton Fink, über The Hudsucker Proxy und über Fargo. Ich freue mich da auch sehr drauf tatsächlich. Und ich gebe dir natürlich in allen Punkten recht. Und ich glaube, der Grund wird einfach auch sein, oder daran, woran man es ablesen kann, ist, dass eben die Filme alle keine kommerziellen Erfolge waren und viele dann eben hinten raus, Big Lebowski ja auch nicht, aber hat eben unglaublich auf Heimkinomedien unglaublich viel Geld noch gemacht und an Popularität gewonnen. Ich kann mich auch daran erinnern, vielleicht muss ich jetzt noch mal abdriften, so kurz vor Ende, dass eben auch viele ihrer frühen Sachen nicht so leicht zu bekommen waren. Barton Fink war ein Film, der unglaublich lange gar nicht verfügbar war. Dann kam, glaube ich, lass mich nicht lügen, es war relativ spät, 2006, 2007 oder so, auch 10 Jahre schon nach der Geburt des Mediums, glaube ich, aber auch nur in den USA der Film auf DVD raus. Und dann hat es noch mal mehrere Jahre gedauert, bis der in Deutschland regulär, also vor dem Streaming-Zeitalter, verfügbar war. Also Barton Fink, immer auch, ich kann es jetzt schon sagen, einer meiner absolut liebsten Coen-Filme, den zu bekommen, war schwierig. Und das war eben, sah bei Blood Simple nicht viel anders aus, ehrlich gesagt. Und Hudsucker Proxy, ne, dadurch, dass er ein Flop war, war das auch so, also wird bis heute relativ stiefmütterlich behandelt. Du kannst jetzt halt nirgendwo streamen. Man muss ein bisschen arbeiten immer noch für die frühen Coens, habe ich auch jetzt noch das Gefühl.
Ja, ich weiß damals, ich habe den, glaube ich, bei uns in der Uni-Bibliothek gab es ein paar DVDs und da stand die amerikanische DVD drin. Die konnte ich mir dann da,
siehst du mal,
darüber holen.
Die gehen davon aus, dass die Studenten einen Code-Free-DVD-Player haben. Das ist aber ganz schön. Ja, das ist doch Respekt. Also, das ist dazu gehört ja technische Expertise. Ich glaube, die meisten Menschen kennen unterschiedlich mal zwischen Regionalcode 1 und 2 oder so.
Ja, also es waren manchmal, manche Profs oder manche Dozenten haben dann einfach Sachen reingestellt, wo sie gesagt haben, ja, okay, brauche ich nicht mehr oder Kurs zu überhalten und stelle ich dann da ab. Das waren immer so auch so eine bunte Mischung. Da waren auch ein, zwei japanische DVDs dabei.
Oh, cool.
Also war querbeet.
Cool. Coens, bis zum nächsten Mal. Noch berühmte letzte Worte?
What's the rumpus?
Bye, bye.